Wauschbomb, es ist Bombenalarm in Hamburg bzw. in Köln, Episode 128 ins Gesicht von Staudemeyer. Moin Mahlzeit, bienvenidos und herzlich willkommen dazu, mein Name ist Arne Tegen. Wir sind back in the game, könnte man sagen. Es gab eine etwas längere Pause von unserer Seite. Wieso, weshalb, warum, darauf kommen wir, glaube ich, am Ende des wahrscheinlich fünfstündigen Podcasts nochmal zu sprechen. Wir haben 223 Themen auf der Uhr. Die neueste vor 10 Minuten reingeflattert. Chris Paul, CP3, verlegt seine Free Agency, optet in seinen Vertrag und wird direkt zu den Houston Rockets getradet. Der Backcourt Chris Paul, James Harden ist also tatsächlich Realität. Was das bedeutet, was noch passiert ist, mein Jimmy Butler wurde getradet. Wohin? Natürlich zu Dirks Minnesota Timberwolves. Was das für die nächsten, weiß ich nicht, Tage, Jahre, Monate Podcast bedeutet, müssen wir alles besprechen. Erstmal bin ich froh, dass wir wieder da sind, mein Lieber. Moin, ich grüße dich.
Absolut krank. Also ich bin sowas von überfordert. Ich meine, es hätte ja schon absolut gereicht, wenn wir einfach nach unserer schönen Collabo-Episode, was ja auch eine absolute Premiere war und uns sehr gut gefallen hat, euch glaube ich auch, wenn wir einfach ein bisschen so über die Draft-Ergebnisse reden, dann gab es den Jimmy Butler-Move, der natürlich für unseren Podcast der absolute Wahnsinn ist. Also es interessiert ja natürlich auch noch viele, werden wir auch sehr ausführlich drüber sprechen. Aber dann kommt wirklich eben, ich saß noch leicht angeschwollen in der Bahn, krieg wirklich bei WhatsApp eine Nachricht von dir, zwei schockierte Emojis und einfach nur ein What the fuck, kurz nachgefragt, selber schon geahnt, okay, da ist ein fetter Move gerade geplatzt. Ich habe eigentlich echt spekuliert, dass du von Paul George redest und mir gleich breaken kannst, dass der bei den Cavs oder wo auch immer gelandet ist, aber es war tatsächlich CP3 und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine riesen Überraschung für viele Leute, weil das ist ein Szenario, da haben die wenigsten drüber gesprochen, also wirklich verrückt.
Ja, sensationell. Wir haben drüber gesprochen, wenn wir direkt in den Trade einfach mal einsteigen, weil ungelogen, wir haben, glaube ich, 120 Themen. Also wir haben eine gute Woche nicht gesprochen, weil ich auf dem Hurricane Festival war und eine ganze Menge passiert ist in der Zwischenzeit. Und jetzt stapeln sich die Themen. Von wegen Offseason ist langweilig, es ist wirklich sensationell. Chris Paul, also du hast es eben schon gesagt, optet in seinen Vertrag rein, nimmt also sein letztes Vertragsjahr theoretisch erstmal wahr, wird direkt verschifft, weil er die Clippers hat wissen lassen, dass er in der Free Agency in einem Jahr mit den Houston Rockets hätte signen wollen, also praktisch weg war. Wenn die Clippers noch was für ihn haben wollten, mussten sie das jetzt machen, haben also direkt Nägel mit Köpfen gemacht, haben ihn getradet nach Houston zu dem Superstar-Backcourt, wie auch immer der fit dann sein wird, werden wir gleich mal drüber sprechen. Zurück gab es Patrick Beverley, Sam Decker, Lou Williams und den First-Rounder von 2018, Top 3 Protected, wenn ich das richtig gelesen habe. Es purzeln hier gerade die News rein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also an welcher Stelle wollen wir anfangen? Wenn Chris Paul getradet worden wäre, hätten wahrscheinlich die meisten, wenn überhaupt, mit den San Antonio Spurs gerechnet. Jetzt sind es die Rockets geworden. Für mich kam das aus mehr oder weniger heiterem Himmel. Ich war auf dem Hurricane, habe sowieso die letzten Tage nichts mitbekommen. Ich glaube nicht, dass es sich angedeutet hat. Es gibt so viele Storylines. Jerry West, herzlichen Glückwunsch für die Wahl, zu den Clippers zu gehen. Shoutout auf jeden Fall. Also das Thema ist erledigt. Die Clippers sind wahrscheinlich dann für die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, wo wollen wir anfangen, mein Lieber? Ich bin überfordert.
Ja, dann fangen wir doch einfach damit an, warum macht Chris Paul das eigentlich? Weil die große Sache, und da haben vorher eigentlich alle drüber geredet und wir auch, war im Prinzip die Entscheidung, okay, gehe ich jetzt auf ein Championship und nehme dann so ein bisschen auch weniger Geld in Kauf oder sage ich einfach, komm, LA ist eine super Sache, ich unterschreibe hier wirklich meinen super Vertrag und er hat sich jetzt für weder noch entschieden tatsächlich. Also es war schon alleine finanziell, also es ist insgesamt eigentlich ein sehr, sehr cleverer Move von Chris Paul. Erstmal bleibt er dadurch wirklich unglaublich flexibel. Er hat da so ein bisschen den Mittelweg genommen, weil mit ihm, da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, sind die Rockets schon echte, es ist ein Team, das kann auch den Golden State Warriors mal gefährlich werden in der Playoff-Serie. Die haben natürlich auch noch jetzt ein bisschen Sache Thema Tiefe, auf jeden Fall noch ein, zwei Baustellen zu kitten, aber da sprechen wir jetzt wirklich von einem sackstarken Team und er hat gleichzeitig rein finanziell sich dadurch jetzt die Option offen gehalten. Also na klar, die ganze Geschichte ist ein Wink-Wink-Deal, wenn er jetzt zu den Rockets geht, müsste schon sehr viel schieflaufen, dass er dann auch nicht in einem Jahr da dann seinen Vertrag unterschreiben kann und da kann er dann nämlich, weil die Bird Rights gehen mit zu den Houston Rockets, kann er nämlich da genauso seinen 5-Jahres-Supervertrag wirklich unterschreiben, was natürlich für ihn eine absolut clevere Geschichte ist.
Ja, für ihn macht das mit Sicherheit irgendwo Sinn. 5 Jahre, 205 Millionen circa kann er dann unterschreiben, weil die Bird Rights mitgehen. Also für ihn so ein bisschen ein softer Move. Er geht jetzt scheinbar davon aus, dass sich seine Ringchancen kurzfristig erstmal verbessert haben. Ob das dann tatsächlich so ist, da muss man dann nochmal ein paar Wochen und Monate abwarten, wie das Roster dann am Ende tatsächlich aussehen wird in Houston. Die sind jetzt relativ dünn besetzt, aber es ist natürlich mal ein spektakulärer Backcourt zumindest mal. Offenbar sieht er die Chancen da besser als bei den Clippers, vielleicht vermeintlich auch besser als bei den Spurs. Das wiederum würde ich definitiv anders sehen, also wenn es denn wirklich darum gehen würde, irgendwie kurzfristig mit den Warriors competen zu können, dann hätte ich den Fit oder die Chance da immer noch besser gesehen an der Seite von Kawhi als an der Seite von James Harden. Aber nichtsdestotrotz ist das erstmal ein brachialer Move für Chris Paul, ein absoluter Blockbuster. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht fangen wir mit dem sportlichen Fit bei den Rockets dann an, dass sie das machen, egal ob der Fit jetzt 100% oder 35% ist. Wenn du einen der besten Spieler der Liga bekommen kannst, dann bist du schön blöd, wenn du es nicht machst. Hast nicht wahnsinnig viel abgeben müssen, außer von ein bisschen Tiefe, da kannst du später nachbessern. Die ersten Twitter-Reaktionen sind relativ eindeutig, Fit irgendwo nicht da. Beide total balldominant. Chris Paul spielt die letzten Jahre traditionell unglaublich niedrige Pace mit seinen Teams. Die Rockets eigentlich einen völlig anderen Weg gegangen. Jetzt sagen die ersten, letztes Jahr hast du wirklich James Harden zum Point Guard umgeformt, wie auch immer man es nennen will. Du bist damit sehr gut gefahren. Der Mann spielt die beste Karriere seines Lebens. Die Rockets an sich ein sehr, sehr gutes Team gewesen. Jetzt nimmst du ihm das auch wieder weg. Jetzt soll er wieder Shooting Guard spielen. Also wie siehst du erstmal den rein sportlichen Fit in diesem ja, spektakulären Backcourt, wie soll man es anders nennen?
Ich finde, es ist ein gesunder Mittelweg aus den Reaktionen, die man jetzt da absolut bekommt. Es ist natürlich ein kleines bisschen eigenartig. Du hast jetzt ein komplettes Jahr damit verbracht, wirklich diese James Harden Point Guard Situation irgendwie perfekt auszubilden. Und sie hat ja auch sehr, sehr gut geklappt. Und jetzt nimmst du ihm irgendwie wieder den Ball aus der Hand. Aber jetzt zu sagen, dass die beiden nicht zusammenpassen, ist, glaube ich, Schwachsinn. Also wenn du zwei einfach überragende Spieler zusammentust, die im Prinzip, also rein offensiv, alles können. Und da ist es auch nochmal eine andere Situation, wenn du jetzt auch vergleichst irgendwie in Miami, dieses Dwayne Wade, LeBron James Pairing, gerade zu einer Zeit, als LeBron James 3 einfach nicht so sehr da war. Das ist dann so ein Fit, da sagst du, okay, beide balldominant, wie passt das zusammen? Aber so hast du mit Chris Paul und James Harden beides Jungs, die können definitiv off the ball spielen. Ob sie das dann unbedingt immer wollen, ist die nächste Frage. Aber sie haben diesen Move ja gemacht, weil sie auf jeden Fall zusammen spielen wollen. Also gehe ich absolut davon aus, dass das sportlich klappen wird. Es ist ein solider Move. Also defensiv wird Chris Paul endlich mal wieder gefragt sein. Er genießt einen sehr, sehr guten Ruf, hat man ja jetzt auch wieder gesehen bei dem Voting zu All-Defensive Teams. Ist für mich in letzter Zeit ein kleines bisschen overrated gewesen, was das angeht, weil er da nicht mehr kompletten Effort gezeigt hat. Jetzt mit James Harden an seiner Seite ist er natürlich wieder besonders gefragt, aber ich glaube, dass es klappen wird. An sich natürlich ein bisschen komisch, weil man könnte, glaube ich, behaupten, Chris Paul, der Midrange-König der NBA, geht jetzt zu den Houston Rockets, die absolut keine Midranger nehmen. Also das wird schon mal auch sehr spannend, ob er diesen Shot jetzt auch aus seinem Arsenal eliminieren wird oder ob er den zu den Rockets mitbringt.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er den eliminieren wird. Ich glaube, damit kannst du leben. Das ist von Chris Paul ein hochprozentiger Wurf. Den nimmst du dann im Zweifel so mit, hast dieses Element irgendwie weiterhin in deinem Spiel. Vielleicht wird das ein bisschen weniger frequentiert irgendwie rausholen. Das mag sein. Ansonsten, was den sportlichen Fit angeht, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen. Ich finde ihn auf gar keinen Fall katastrophal. Mein Gott, wir reden von James Harden, der in seinem Leben schon diverse Rollen gespielt hat, der schon Sixth Man war als reiner Scorer von der Bank, der dann Shooting Guard war an der Seite von einem nominellen Point Guard, der dann Point Guard war. Natürlich kann der das. Und wenn die beiden da Bock drauf haben, dann ist denen schon klar, was das bedeutet. Chris Paul ist vielleicht neben LeBron James der Spieler mit dem höchsten Basketball-IQ in der kompletten Liga. Natürlich kriegt er das hin. Also das ist für mich nicht die Frage, ob das funktionieren kann oder nicht. Das wird funktionieren. Ob das ein absolut hundertprozentiger Fit ist, da hätte ich mir andere Konstellationen gewünscht und irgendwie passender gesehen. Die werden das schon irgendwo hinbekommen. Natürlich sind zwei Jungs, die einfach dran gewöhnt sind, den Ball in der Hand zu haben. Wenn du in die Stats reinguckst, wer wirklich die meisten Minuten den Ball in der Hand hat und die meisten Possessions in der Form benutzt, dann sind sie da beide absolut Spitze der Liga. Da wird man sich ein bisschen umgewöhnen müssen. Das wird mit Sicherheit nicht von Anfang an funktionieren, ähnlich wie es bei den Heat vor ein paar Jahren nicht von Anfang an funktioniert hat. Aber da mache ich mir nicht so wahnsinnig viele Sorgen drum. Für mich ist eher die spannende Frage, wie baust du drumherum? Denn ansonsten sind die Rockets außerhalb von Eric Gordon relativ blank, was irgendwie ihr Roster und interessante Rollenspieler angeht, mit denen man jetzt zutrauen würde, da eine tragende Rolle einzunehmen. Du hast eben schon die Warriors mit reingeworfen. Das ist mit Sicherheit auch von Chris Paul ein Move zu sagen, da sehe ich eine Chance, sie herausfordern zu können. Der hat nicht mehr so endlos viele Jahre in seiner Prime im Tank. Der muss jetzt kurzfristig mal schauen, was man da machen kann. Weiß ich nicht. Da muss für mich immer noch einiges passieren, bis das ein besserer Fit ist, als die Clippers in voller Montur das gewesen wären und auch als es die Spurs gewesen sind. Also für mich zumindest Stand jetzt bringt das Chris Paul individuell nicht unbedingt näher an Ring als seine Situation vorher. Aber vielleicht weiß er auch mehr, was mit Blake Griffin oder DeAndre Jordan unterwegs war, das mal, oder JJ Redick, das mag
natürlich. Ich wollte es gerade sagen. Vor allen Dingen, also ist es relativ wahrscheinlich gewesen, dass dieses Team nicht so zusammengeblieben wäre, und wie es dann letztendlich gelaufen wäre, weiß ich nicht. Also ich finde den Move nicht schlecht, wie gesagt. Es ist kein sonderlich großes Risiko, was jetzt Chris Paul da gerade eingeht, aber ich denke mal, dass das sportlich schon vernünftig ist. Man muss ja nochmal betonen, und das muss man James Harden eigentlich nochmal zugute rechnen, und auch Mike D'Antoni, was sie wirklich aus diesem Team rausgeholt haben in der letzten Saison. Es ist ja einer der wenigen wirklich Stars gewesen, der eigentlich mit keinem Star neben sich gespielt hat. Also was brauchen die Rockets, um irgendwie in dieser Liga die von Stars geprägt wird. Natürlich noch einen Star, zumindest wirklich mal einen zweiten Star, den haben sie jetzt bekommen. Und was vor allen Dingen für mich auch ein wichtiger Punkt ist und glaube ich auch der Punkt, warum Mike D'Antoni und letztendlich James Harden beide abnicken, jetzt wirklich James Harden vielleicht ein kleines bisschen den Ball aus der Hand zu nehmen, ist einfach die Sache, dass wir in den Playoffs gesehen haben, dass die Rockets letztendlich gegen die sehr guten Teams doch ein bisschen berechenbar wurden. Also wirklich, wenn du einfach komplett weißt, was passiert mit diesem James Harden Pick and Roll, dann kannst du deine Adjustments so machen, wenn du gut genug bist, vor allem die defensiv, dass du das irgendwie containen kannst. Und jetzt hast du wirklich mit Chris Paul und James Harden zusammen, ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr berechenbar. Also von daher, was das angeht, glaube ich, dass das sehr, sehr viel Upside mitbringt. Es wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen holprig werden in der Regular Season, aber die Saison ist ja zum Glück lang genug mit den 82 Spielen, dass ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr starke Houston Rockets in den Playoffs sehen werden in den nächsten Jahren.
Ja, da würde ich vermutlich mitgehen, aber findest du die Chance oder die Situation irgendwie besser aus Chris Pauls Sicht als sie bei den Spurs? Wenn man jetzt mal voraussetzt, dass die Spurs tatsächlich interessiert gewesen wären, also für mich ist ein Pairing mit Kawhi, mit Pop und all dem, was die Spurs-Organisation so mitbringt, immer noch interessanter, erfolgwahrscheinlicher, vielversprechender, wie auch immer du es nennen willst, als das Pairing James Harden, keine Ahnung, Eric Gordon, Ryan Anderson plus X und all dem, was da noch drumherum passiert. Also für mich, wenn es wirklich darum geht, ich will einen Ring und die größtmögliche Chance darauf, die sehe ich in LA nicht mehr. Ich will also einen Move machen, dann wäre für mich nach wie vor das absolut sinnvollste Ziel, wären die Spurs gewesen.
Ja, das stimmt schon. Also ganz klar, das hätte sportlich noch ein kleines bisschen mehr passen müssen. Chris Paul und dann mit einem Kawhi Leonard zusammen. Das wäre natürlich schon ein heftiges Tandem. Dann guckst du irgendwie, ob du vielleicht LaMarcus Aldridge noch bewegst, was ja auch ein Riesenthema aktuell ist, über das wir, ich weiß gar nicht, ob wir da heute überhaupt noch zu hinkommen. So viele Themen, mein Gott. Aber das ist natürlich das Ding. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich einfach die persönliche Beziehung und der Draht, der zu James Harden einfach wesentlich direkter und kürzer war, als wahrscheinlich der zu Kawhi Leonard.
Oder er hat vorher nochmal mit Paul George telefoniert, der ultra Bock auf die Rockets hat und da in der Lage ist, vielleicht ihm ein bisschen mehr zu erzählen. Also ESPN schickt gerade eine Push-Nachricht raus, dass die Rockets quote-unquote trying very hard to land Paul George, was er nicht weiter überraschen sollte. Das wäre jetzt natürlich, Junge, wenn das jetzt gleich noch passiert, dann falle ich einfach rückwärts tot um und wir brechen den Podcast ab, ich kann nicht mehr. Also wer weiß, was da in den Hinterzimmern noch irgendwie passiert. Für mich sind sie natürlich in dem Pairing ein extrem gutes Team, ein wahnsinnig gefährliches Team und eins, was irgendwie mehr oder weniger allem gefährlich werden kann. Für mich steht und fällt das damit, was da drumherum passiert. Also da sind für mich immer noch einige Fragezeichen, einige Lücken, aber mein Gott, wenn du erstmal diesen Backcourt hast und ein, zwei gute Rollenspieler, dann bist du natürlich auch für andere Rollenspieler auf dem Free-Agent-Markt interessant, die dann Bock haben und sagen, da versuche ich mal mein Glück. Und geile Randnotiz auf jeden Fall, die Teams formieren sich, mein Lieber. Es geht jetzt wirklich los, was die Warriors da losgetreten haben mit ihrem Superteam, mit ihrem dominanten Titelgewinn. Alle anderen bringen sich jetzt in Position und das finde ich erstmal sensationell geil.
Ja, ist sehr geil. Deswegen muss man auch sagen, Hut ab an die Rockets, dass die halt jetzt nicht diesen Approach gehen. Okay, wir machen erstmal ganz soft. Sie wissen halt, wir haben James Harden, der jetzt in 2 von 3 Jahren fast der MVP der Liga geworden ist. Und wir müssen seine Prime nutzen und gehen jetzt einfach all in. Von daher finde ich das ein geiler Move. Ich bin wirklich gespannt, was mit den Paul George Gerüchten da noch passiert. An sich kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Da fehlen ja dann irgendwie doch ein bisschen die Assets, die zumindest für die Pacers interessant sein könnten. Aber wer weiß, das wäre natürlich absolut spektakulär.
Normalerweise ja, aber du siehst ja, was jetzt passiert ist, als Chris Paul einfach gesagt hat, pass auf, ich sign mit den Rockets im nächsten Sommer, scheißegal, was ihr macht, dann musst du halt zusehen, dass du noch nimmst, was du kriegst. Also wir haben es jetzt im Rahmen vom Jimmy Butler Trade gesehen, wie der Markt für ähnliche Spieler unterwegs ist, die in einer anderen Situation sind. Die haben sich da, ein kleiner Vorgriff auf später, haben jetzt auch nicht gerade das interessanteste Paket bekommen und bei Paul George ist die Situation tendenziell ja noch eine völlig andere. Da ist der Markt eh kleiner, beziehungsweise die Assets, die du bekommst, sind eh geringer. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob die Rockets da jetzt irgendwie Frontrunner sind, da würde ich immer noch andere Teams weiter vorne sehen. Aber das wär's doch mal, das wäre mal eine veritable Big Three, Alter. Dazu dann irgendwie ein, zwei Shooter mit, na gut, wer auch immer da noch über wäre, falls du da auch noch irgendwie einen kleinen Trade irgendwie in die Wege leiten musst. Aber ich würde es massiv feiern, also spektakulär. Was bedeutet das für die Clippers? Was bedeutet das für Jerry West? Wusste er, worauf er sich einlässt? Wie geht's da jetzt weiter?
Ja, Jerry West hatte scheinbar Bock auf Arbeit, die er bei Golden State offensichtlich nicht mehr hatte. Also das Projekt ist durch, die Weichen sind gestellt. Natürlich gibt's da auch noch nicht ganz leichte Entscheidungen zu treffen in den nächsten Jahren. Aber jetzt hat er ein richtiges Projekt bekommen, weil da kann man jetzt, glaube ich, echt einen Lock hintermachen. Also ich rechne eigentlich inzwischen, obwohl Locke natürlich nicht, aber ich rechne Stand jetzt nicht damit, dass Blake Griffin wirklich in den nächsten Jahren bei den Los Angeles Clippers spielen wird. Und dann geht's weiter und fragst du dich, was wollen die Clippers mit einem DeAndre Jordan, den sie dann wahrscheinlich auch noch bewegen könnten, um irgendwie zu gucken, für die Zukunft das weiterzumachen. JJ Redick, da mache ich einen Locke hinter, der ist weg. Das glaube ich nicht, dass der da wirklich spielt. Da gibt's ja auch schon wirklich Gerüchte, was auch immer, ob er bei den Brooklyn Nets landet und nochmal schön in New York leben will. Also deswegen, da gibt's jetzt den kompletten Umbruch. Ist schon wirklich eine heftige Nummer, weil wie du es eigentlich gesagt hast, ist das ein Team, was für uns in der Konstellation, also zumindest in der optimalen Konstellation und dann mit guter Arbeit irgendwie auf dem Free Agency Markt, dass du da zumindest ja noch ein paar gute Jungs für wenig Geld bekommst, wäre das schon ein Team gewesen, was auf jeden Fall zum erweiterten Contender-Bereich gehört. Und jetzt sieht das schon wirklich nach einem harten Rebuild aus.
Boah, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was mit Blake passiert, ist natürlich irgendwo die erste Frage der LA Times. Ich mache ja mal so einen kleinen Live-Ticker, schiebt gerade nach, dass die Clippers recht optimistisch sind, dass sie Blake re-signen können. Wer weiß, mal schauen, was da passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da die Zelte völlig abbrechen und einfach sagen, jetzt schauen wir mal, wie wir uns irgendwie für in 8 Jahren neu positionieren. Deinem Löckchen für JJ Redick folge ich definitiv. Der Mann ist weg und das finde ich auch gut so. Da wünsche ich mir, dass er eine schöne Situation findet und mal ein bisschen bomben kann. Und dann, klar, hast du recht, was willst du da noch mit DeAndre Jordan? Er ist dann irgendwie völlig obsolet an der Stelle. Dann reißt er im Zweifel alles ein. Andersrum, wie oft passiert es wirklich, dass ein Team sagt, wir machen Tabula Rasa, brechen alles weg und fangen komplett bei Null an? Passiert hat auch nicht so wahnsinnig oft. Aber die Clippers-Jungs da, die noch da sind, sind auch nicht die für irgendwie einen soften Rebuild. Ich weiß nicht so ganz, was ich daraus machen soll. Jetzt hast du immer noch ein bisschen was zurückbekommen. Irgendwie Sam Decker durchaus interessant, finde ich, für die nächsten Jahre. Williams, ja gut, schadet im Zweifel nicht zwingend. Und Patrick Beverley kann jedes Team gebrauchen. Das haben die letzten Jahre in den Playoffs, glaube ich, gezeigt. Ein First-Rounder hast du noch mitbekommen, was der dann wert ist. Mal schauen. Aber ja, im Zweifel musstest du in der Situation halt das bisschen nehmen, was die Rockets noch bereit waren, dir zu geben. Insofern, ja, Jerry West hat Bock offensichtlich auf Arbeit, die wird er da bekommen. Also das wird eine spannende Zeit bei den Clippers. Und ganz ehrlich, denk mal 2 Wochen zurück oder 3 Wochen von mir aus zurück. Wenn ich dich gefragt hätte, was ist die bessere LA-Franchise in den nächsten Jahren, hätte jeder ein Löckchen dahinter gemacht, das sind die Clippers. Wie das Momentum gerade gekippt ist, alter Schwede.
Das stimmt,
Ding ist aber mal sowas von geschiftet, ey.
Ich mache einen kompletten 180 übrigens. Also ich habe kurz ein bisschen drüber nachgedacht und da sind wirklich so 1-2 Steinchen dann doch gerade gefallen. Hab mir gedacht, was laberst du da gerade? Es gibt ein Szenario, in dem das für mich richtig geil werden könnte für die Clippers. Erstmal wirklich Akte Blake Griffin. Klar, ich habe gerade diesen offensichtlichen Gedankengang gehabt. Er guckt da jetzt hin und denkt sich, ist das die richtige Franchise für meine Zukunft? Aber Blake Griffin, dessen Wert ja gerade wirklich eklatant gering ist in der Free Agency, also finde ich auch viel zu wenig. Wenn ich wirklich ein GM wäre, würde ich nach wie vor auf Blake Griffin setzen. Der hat immer noch Upside. Und diese könnte er jetzt wirklich absolut unlocken bei den Clippers. Wenn du dir das vorstellst, Blake Griffin, für mich ja, wie gesagt, seine größte Qualität, die er hat, ist einfach dieses Playmaking. Wenn du jetzt sagst, okay, wir haben Chris Paul nicht mehr, der ihn in gewisser Weise zumindest auch statistisch und letztendlich auch auf der Court-Produktion nicht unbedingt besser gemacht hat, gerade in der Kombination mit DeAndre Jordan. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir geben Blake Griffin komplett den Ball in die Hand, lassen ihn wirklich Point Forward à la Ben Simmons oder wem auch immer spielen oder LeBron James meinetwegen und rasten komplett aus, dann wäre das natürlich für ihn auch wirklich ein Szenario, seine Reputation erstmal wieder ein bisschen aufzubauen und seinen Superstar-Status wirklich dazu zu gewinnen. Also wenn das so läuft, dann mache ich einen Lock dahinter, dass Blake Griffin und DeAndre Jordan beide zusammen All-Stars werden, absolut crazy Production machen werden und mit einem Pat Beverley, der wirklich First-Team All-Defense sein wird, dass sie in die Playoffs kommen werden, und zwar locker.
Das finde ich einen sehr stabilen 180 auf jeden Fall. Das ist das Geile an so mehr oder weniger Live-Podcasts, wo wirklich die News nur so reinregnen. Ich kann es mir auch vorstellen, also man muss mal schauen, wie jetzt die Clippers irgendwie mittelfristig in die Zukunft gehen wollen. Wie gesagt, dieses Thema Vollabbruch, was alle dann immer wieder schreien, wenn du irgendwie deinen besten Spieler los wirst, das sieht man halt nicht ewig oft. Also die Beispiele gibt's in den letzten Jahren jetzt auch nicht wirklich, dass ein Team sagt, jetzt fahren wir komplett auf Null, scheißen auf alles. Und dann hätten sie vermutlich auch eher nochmal versucht, ein paar jüngere Assets bei den Rockets oder noch ein paar mehr Picks mit rauszuholen, als irgendwie Jungs, die da dann auch nicht so wirklich in ein Rebuild passen. Da brauchst du Patrick Beverley jetzt auch nicht zwingend für und Lou Williams erst recht nicht. Also, ja, wer weiß, Blake Griffin's Trade Value ist absolut im Keller gerade, für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, seine Krankenakte ist irgendwie das eine, aber das, was der Kerl auch vor, weiß ich nicht, 1,5, 2 Jahren in den Playoffs noch aufs Parkett gebracht hat, war halt absolut Top 5 bis 7 Liga weit irgendwie. Finde ich eine interessante Geschichte, lass ihn komplett Point Forward spielen, Beverley macht irgendwie die defensiven Point Guard Aufgaben und ansonsten rasten Blake und DeAndre im Frontcourt einfach völlig aus. Also angucken würde ich es mir, aber wollte ich nur mal so als Randnotiz reinwerfen, diese Trajektorie der LA-Franchises, wie die gerade mal eben gekippt ist, alter Schwede. Also die Lakers machen wahrscheinlich 10 Kreuze. Sie werden im Normalfall in den nächsten Jahren wahrscheinlich wieder die bessere LA-Franchise sein.
Ja, warten wir mal ab. Ich meine, wenn jetzt hier jetzt schon die Paul-George-Gerüchte wirklich rumgehen und auch da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, gibt's ja schon noch ein, zwei Szenarien, die ihn vielleicht doch noch von Los Angeles wegklauen könnten. Also das ist schon wirklich ein bisschen spannend. Aber aus Clippers Sicht selbstverständlich, du musst auf jeden Fall alles versuchen, um Blake Griffin zu signen. Also natürlich nimmst du vielleicht nicht die maximalen Jahre und die maximale Kohle, aber sonst ist er halt weg und komplett ohne Gegenwert. Und jetzt auch ein Chris Paul, der Gegenwert ist natürlich klar. Da hatten sie absolut keinerlei Möglichkeiten. Da sieht man mal, wie viel Macht dann irgendwie auch so ein Spieler hat, vor allen Dingen, wenn er so mächtig ist wie ein Chris Paul, der auch nicht umsonst der Chef von den NBA-Spielern ist, dass der das einfach mal so kurz machen kann und du dann einfach komplett, ja, Zwangsjacke anhast. Also von daher, Blake Griffin auf jeden Fall signen, irgendwie gucken, dass du dann vielleicht, dass ihm nicht die No-Trade-Clause gibst, dass du dann zumindest irgendwie in der Zukunft noch flexibel bist, dann irgendwie diesen Rebuild einzuleiten und nicht irgendwie potenziell so eine gefährliche Carmelo-Anthony-Situation in New York bekommst, falls es nicht gut ausgehen sollte, wovon ich wirklich zu 0% ausgehe. Also ich kaufe absolut nach wie vor Blake Griffin-Aktien. Der Typ wird nochmal wirklich eine richtige Renaissance erleben.
Ja, das da würde ich mitgehen. Sehe ich auch so. Will ich aber auch nochmal sehen, weil der Typ einfach ein geiler Macker ist. Wahnsinn. Ich bin ausgelutscht. Ich bin jetzt schon ausgelutscht und meine Podcast-Liste an Themen ist noch ungefähr 9 DIN A1 Seiten lang. Hilfe. Was zu diesem Trade, zu diesem Live-Podcast-Trade, wie auch immer, zu melden, oder wollen wir einfach weitergehen?
Ja, wir können, glaube ich, ruhig mal ein weitergehen. Eventuell kommen ja nochmal ein paar Push-Nachrichten und werden wir nochmal ein bisschen was hinzufügen.
Ich werde mein Handy hier live dabei behalten, dann schauen wir mal weiter. Ich kann auch nicht über Jimmy reden, das funktioniert von meiner Seite tatsächlich noch nicht. Nicht, weil ich hier irgendwie einen künstlichen Spannungsbogen aufbauen will, sondern ich bin jetzt gerade emotional noch zu aufgewühlt. Und das wird ein Thema, was mich an den Rande des Wahnsinns bringen wird und in den letzten Tagen schon gebracht hat. Lass uns mit einem kleineren Trade anfangen, ehe wir vielleicht auch hinten raus nochmal Richtung Draft gehen. Und wohin eigentlich noch? Ganz ehrlich, jetzt ist 7:15, das wird so ein Mitternachtsding. Essen können wir morgen. Ich weiß nicht, was wir überhaupt noch machen. Lass uns über den D'Angelo Russell Trade reden, wollte ich sagen. Über den wir am Rande schon mal gesprochen haben in unserer Special-Episode, wo wir drüber geredet haben, ob das irgendwie in der Kombination mit Lonzo Ball funktionieren kann. Ich war derjenige, der gesagt hat, ich sehe ihn da nicht mehr. Ich glaube, dass sie ihn bewegen werden. Das haben sie noch viel schneller gemacht, als ich das gedacht hätte. Sind D'Angelo Russell und Timofey Mozgovs Vertrag, wenn man ihm das so unterstellen darf, losgeworden, sichern sich dafür Brook Lopez und den 27er Pick der Nets. Gibt's in diesem Trade für dich irgendwie einen klaren Gewinner, einen klaren Verlierer im Normalfall, auch das nochmal vorweggeschoben, gibt es in den wenigsten Trades einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer, weil in der Regel ein Trade eigentlich nur dann zustande kommt, wenn beide Seiten da irgendwie das Gefühl haben, dass sie ganz gut bei wegkommen. Für mich als kleiner Vorgriff ist das in dem Fall auch tendenziell so, ich habe da schon einen leichten Gewinner, aber das ist schon ein Trade, der aus beiden Seiten irgendwie nachvollziehbar ist. Bist du da bei mir oder hast du da einen klaren Trade-Sieger?
Okay, wir werden jetzt einfach nicht erklären, warum wir jetzt gerade lachen. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, also Trade-Sieger muss D'Angelo Russell sein, würde ich sagen. Also viele würden ihn vielleicht sogar als kleinen Verlierer sehen. Aber erstmal muss man sagen, Respekt an dich in unserer Episode, in unserer letzten, unserer Draft-Episode mit Tobias Berger von den Go-To-Guys, nochmal ein Shoutout. Hast du ja eigentlich wirklich absolut richtig predicted, was passiert ist. Nämlich, dass die Lakers tatsächlich ein bisschen aufgegeben haben und dann doch leicht bereit waren, einfach zu sagen, okay, D'Angelo Russell, Experiment beendet. Also erstmal Shoutout an dich. Aber ich finde, dass der Junge, viele würden jetzt wirklich sagen, oh shit, er ist bei den Nets. Aber der kriegt da jetzt eine super Option, wirklich. Also um seine rein persönliche Spielerentwicklung da jetzt wirklich voranzubringen, hat er meiner Meinung nach fast die beste Option bekommen, die er kriegen konnte. Da hat er den Ball, da hat er wirklich alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln, auch Produktion zu zeigen und eventuell sogar zu einem Perennial All-Star oder was auch immer ranzureifen. Also klar werden die Brooklyn jetzt noch nicht super gut sein, aber die werden auch nicht total schlecht sein, meiner Meinung nach. Und da sind wir bei dem ersten großen Verlierer, meiner Meinung nach. Das sind die Boston Celtics, weil ich gucke jetzt zu den Brooklyn Nets. Und ohne Scheiß, ich finde die nicht so schlecht. Wenn man jetzt einfach mal hinguckt, guckt euch die zweite Saisonhälfte an, die Stats davon, da waren die Brooklyn Nets wirklich schon gar nicht so schlecht, weil sie einen guten Coach haben, gute Arbeit machen, vor allen Dingen jetzt wirklich mit Sean Marks auch einen super GM haben, der hiermit einen sehr guten Move gemacht hat, da wirst du, glaube ich, auch mir zustimmen. Und jetzt hast du mit einem Mozgov, natürlich, klar, der Deal im Nachhinein war jetzt nicht gut, sagen wir es mal so, wir waren gar nicht so kritisch über den Deal, die Lakers mussten jetzt da gut bezahlen, sagen wir mal, um ihn loszuwerden, aber der Typ ist trotzdem der ist capable, der kann spielen. Du hast mit Jeremy Lin, hätte der in der letzten Saison gespielt, wenn die Brooklyn Nets schon locker 5, 6, 7 Siege besser gewesen. Hast du einen fähigen Backcourt und hast ein Team, was, glaube ich, jetzt für mich nicht mehr Bottom 3, Bottom 4 ist in der Liga in der nächsten Saison, wo extrem viele Leute tanken werden. Also für mich, aus Celtics Sicht, hat der Brooklyn Pick 2018 erstmal ordentlich an Wert verloren.
Also stabil, vielen Dank dir erstmal für das Shoutout, das nehme ich gerne so mit. Es war ja tatsächlich keine Insider-News, woher sollte ich die auch haben? Es war ein reines Bauchgefühl, so habe ich es auch in dem Podcast beschrieben.
Hättest du mal machen sollen, man bei Twitter, ja. Sources tell me und so weiter, dann, das wäre dein Breakout-Moment gewesen.
IGVS Sources tell us, schade eigentlich, ja. Ja, woher sollten wir die schon haben? Nee, es war irgendwie ein Bauchgefühl, was ich aus den, ja, aus der Lakers-Kommunikation rausgelesen habe, dass sie mit D'Angelo Russell mehr oder weniger abgeschlossen haben. Ob das jetzt an Lonzo Ball und an dem, ja, dem erwartbaren Fit da liegt, glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach so ein Ding. Wir brechen hier ab, wir beenden das Ding und gehen neue Wege. Dass du dann irgendwie Timofey Mozgov los wirst, ist natürlich ganz nett. Ich bin bei dir, der kann schon Basketball spielen. Also ich finde den Deal jetzt im Nachhinein, dann darf man den nicht besonders positiv sehen, da bin ich schon dabei, aber der ist besser, als er jetzt gerade gemacht wird und als das letzte Jahr irgendwie aussagen würde. Für mich tatsächlich die Celtics ein interessanter Verlierer. Also ich gehe nicht so weit mit, dass ich sagen würde, Jeremy Lin bringt dir 5, 6, 7 Wins, wie du es irgendwie im letzten Jahr jetzt eben gesehen hättest, aber ein paar bringt er dir, er macht das Team definitiv besser. Und ich glaube tatsächlich, Randnotiz, es werden verdammt viele Teams tanken nächstes Jahr. Und ich sehe jetzt, also die Roster werden sich ändern, das ist auch irgendwie kein großes Geheimnis. Aber Stand jetzt tue ich mich tatsächlich auch schwer, die Nets zu einem Bottom-3-Team zu machen. Da sehe ich sie dann schon eine kleine Ecke besser. Und D'Angelo Russell kann ja ein bisschen Basketball spielen. Also ob man den jetzt mag oder peng, aber das ist ja ein ultra interessantes Asset. Insofern bin ich da erstmal bei dir, dass der 2018er-Pick für die Celtics definitiv ordentlich an Wert verloren hat. Wie viel, das hängt dann ein bisschen davon ab, was andere Teams noch machen, wie die sich positionieren. Für mich ist tatsächlich, sind die Nets irgendwie schon ein Stück weit der Gewinner. Ganz ehrlich, die bekommen jetzt ein junges Talent, was Ultra-Potenzial hat. Also der ist jetzt ja auch nicht erst irgendwie an 29 gezogen worden. Insofern ist das schon jemand, den du auf dem Free-Agent-Markt als Brooklyn Nets die nächsten 73 Jahre nicht bekommen hättest. Brook Lopez hat, glaube ich, eh nur noch ein Jahr Vertrag, den wärst du eh losgeworden, beziehungsweise hättest ihn eh nicht mehr wiederbekommen. Jetzt kriegst du dein spannendes, junges Talent, was du in Brooklyn die letzten Jahre nicht hattest, und löst so ein bisschen deine absolut desolate Ausgangsposition für die mittelfristige Zukunft auf. Also die sind immer noch weit davon entfernt, irgendwie eine der besseren Zukünfte zu haben. Aber das sieht schon eine ganze Ecke anders aus als noch vor einem halben Jahr, als sie die Lachnummer der Liga waren. Also ich glaube, da machen sie gerade einen guten Job, da sich einfach langsam und kontinuierlich, anders kommst du aus so einer Scheißsituation halt nicht raus, da in eine bessere Lage zu bringen. Und dafür ist das für mich ein sehr, sehr guter Move, dass du dann Timofey Mozgov aufnehmen musst. Sehr gut. Wenn du keine einzigen eigenen Picks hast und irgendwie
kann dir
auf dem
so Free
Agent gerade, ja, gerade nicht interessant und nicht relevant bist, dann musst du halt ein bisschen was tun und irgendwie eine kleine Kröte schlucken, wenn du einen guten Spieler haben willst. Insofern, die Nets kommen da für mich schon eine Ecke besser weg als die Lakers, aber warum die das machen, ist auch klar. Sie haben den Cap Relief, den sie haben wollten, sind Timofey Mozgovs Vertrag los. Dafür müssen sie D'Angelo Russell abgeben. Jetzt haben sie ein Jahr Brook Lopez, der nur auch ein bisschen Basketball spielen kann. Der macht sie kurzfristig sogar besser, auch wenn er da vermutlich nicht ewig lange bleiben wird. Aber es ist für die Lakers schon auch ein nachvollziehbarer Move. Ich finde ihn für die Nets ein bisschen charmanter. Bei Russell bin ich absolut bei dir. Für den gibt's für mich kaum eine bessere Lage. Der kriegt da die Schlüssel in die Hand, kann ballern und zocken ohne Ende. Und das ist für ihn genau das Richtige, nachdem jetzt die letzten Jahre Lakers so ein bisschen, ja, ihm auch nicht so hundertprozentig gerecht geworden sind, glaube ich.
Ja, D'Angelo Russell hat definitiv einige Ränge gut machen können, glaube ich, im Yahoo Fantasy Ranking für die Saison 17-18. Also wird ein ganz interessanter Kerl. Wenn man vielleicht nicht ganz so auf Effizienz aus ist, dann ist das auf jeden Fall der richtige Junge. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Und auch bei Brook Lopez. Also erstmal Shoutout an ihn. Gibt, glaube ich, auch schlimmere Sachen, als seine komplette Karriere in New York zu verbringen. Und dann auf einmal gehst du dann wirklich nach L.A. Das ist schon verrückt. Aber da wird es sehr spannend, auch wirklich zu sehen, ja, wie gut ist Brook Lopez eigentlich? Also leider muss man ja oft sagen, weil wir eigentlich im Prinzip schon Fans von dem Jungen sind, weil er auch einfach ein guter Junge ist, also wirklich ein vernünftiger Kerl, hat er nie so richtig oder zumindest sehr lange jetzt nicht wirklich beweisen können, ob der Basketball, den er da spielt, ob der eigentlich wirklich was wert ist. Deswegen muss man das auch wirklich erstmal sehen. Also mal schauen, ob bei den Lakers das jetzt in der nächsten Saison überhaupt erstmal der Fall ist, dass die wirklich kompetitiven Basketball spielen werden. Wirklich Incentive schlecht zu sein, haben sie ja nicht, aber trotzdem wird das schon interessant und da bin ich auch erstmal gespannt drauf. Viele haben ja jetzt wirklich auch das Gegenteil direkt mal behauptet, dass Brook Lopez, der Abgang von Brook Brook Lopez die Nets erstmal viel schlechter macht und das gut für die Celtics ist, sehe ich wie gesagt nicht so. Also ein Brook Lopez definitiv ein Spieler mit Defiziten. Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen auch mit seiner persönlichen Entwicklung, ob er weiter an seinem Dreier arbeitet und da weiter so bomben wird, wird extrem spannend. Und andersrum bei Timofey Mozgov, der ja auch in der Offseason gesagt hat, er nimmt auch gerne viele Dreier. Also vielleicht wird er wirklich 1:1 Brook Lopez ersetzen.
Ballern. Ja, weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Ich finde, es ist eine interessante Personalie. Also ich kaufe nach wie vor alle Brook Lopez Aktien. Wenn der fit ist, ist das für mich ein sehr, sehr interessanter Junge in dem richtigen Konstrukt. Der hat defensiv seine Schwachstellen natürlich. Gerade was das Rebounding angeht, ist das schon relativ dramatisch scheiße in Teilen. Aber der hat ein offensives Skillset, was nicht ewig viele Big Men in der Liga auf dem Niveau haben. Der ist ein Veteran, der ist schon ein bisschen älter, der weiß, wie man Spiele gewinnt. Also das ist für mich schon jemand, den du gut gebrauchen kannst.
Weiß er wirklich,
kannst,
wie man Spiele gewinnt?
Ja, gut, das ist die große Frage. Er weiß, wie man ein paar Spiele gewinnt, sagen wir so. Aber du weißt ja, was ich meine. Ist auf jeden Fall jemand, der in diesem doch sehr jungen Konstrukt um einen Julius Randle, einen Brandon Ingram, einen Lonzo Ball, da schon jemand ist, der da ja seinen Impact haben kann, der seine Erfahrung reingeben kann und der halt Basketball spielen kann, ganz ehrlich, der hat ein sehr solides Midrange-Game, hat neuerdings den Dreier und den nicht so schlecht, also der hat da nur auch echt ein veritables Volumen geballert im letzten Jahr, ist insofern gerade am offensiven Ende schon jemand, der mit seinem Skillset gerade heute für mich sehr, sehr gut in die Liga passt, wie du ihn dann pairst, ob das dann mit Randall irgendwie funktionieren kann, keine Ahnung, muss man sich da mal anschauen. Aber da gibt's für mich durchaus auch Schlimmeres, dass Mozgov jetzt den Dreier wirklich in höherem Volumen in sein Repertoire nimmt. Das sehe ich dann noch nicht so ganz. Der hat da dann doch eine etwas steifere Wurfbewegung, ist da nicht ganz so spritzig unterwegs, wie es ein Brook Lopez ist. Aber wer weiß, vielleicht strafft er mich Lügen und ballert jetzt los ohne Ende. Super spannend. Also definitiv die Celtics tatsächlich so ein bisschen sneaky under the radar, ein kleiner Verlierer sind sie für mich auch, weil für mich macht das die Nets in jedem Fall besser. Wie viel besser, muss man da mal schauen, aber ich glaube nicht, dass wir wieder irgendwie 22 Win-Nets dieses Jahr sehen werden. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und was, wie gesagt, man nochmal betonen muss, und da kann man, wie gesagt, den Credit, glaube ich, in Richtung Sean Marks geben, der da wirklich einen guten Job macht. Die Brooklyn Nets, es wird, glaube ich, nicht mehr allzu lange dauern, bis die wirklich wieder ein vernünftige NBA-Franchise sind. Also da geht's in die richtige Richtung und ich denke mal, in 2-3 Jahren werden wir da auch mal wieder ein Team sehen, was vielleicht mal wieder Richtung Playoffs schielt und oder vielleicht sogar schon drin ist. Also von daher wird's sehr spannend. Und aus Lakers Sicht, du sprichst jetzt schon über Julius Randle, da wird's, glaube ich, spannend, ob der dann auch überhaupt noch da ist in der nächsten Saison, weil da sind
Mann, ich liebe Randall.
Da sind wir natürlich bei dem nächsten Thema und wir müssen über Paul George reden, über die ganzen Gerüchte, die jetzt kommen. Klar, selbst wenn Paul George gesagt hat, zumindest Stand jetzt, er möchte auf jeden Fall in dem nächsten Jahr bei den Los Angeles Lakers sein, dann ist das eine schöne Situation für die Lakers, diese Sicherheit zu haben, aber wie sicher ist man da wirklich? Weil klar, man spricht jetzt über die Szenarien, die dann den Lakers doch noch gefährlich werden könnten und das sind die Szenarien, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, eventuell sogar Houston Rockets, wirklich sportliche Situationen, die so gut sind, dass ein Paul George vielleicht doch nach einer Saison sagt, verdammt, ich wäre ganz schön dumm, wenn ich hier weggehe. Also von daher, man spricht ja auch oft darüber, dass die Pacers gerade diese ganzen Talks und schön, dass die ganzen Gerüchte hier rausgehen, dass das eigentlich die perfekte Situation ist, weil du so die Lakers doch in eine Situation bringst, das, was sie eigentlich nicht machen wollen, das, was Paul George eigentlich auch nicht will, dass sie halt Assets abgeben und längerfristig schlechter werden, dass sie das eventuell doch machen müssen. Also aus Lakers Sicht muss ich sagen, Stand jetzt würde ich da wirklich, also wenn ich Magic Johnson bin, dann habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Also dann habe ich auf jeden Fall 1-2 Köttel in der Buchse und mache mir da richtig Sorgen, ob ich da eventuell Paul George dann wirklich 18-19 bekomme.
Ja, ist eine super interessante Thematik. Das ist natürlich irgendwie die große Geschichte. Inwieweit bist du wirklich optimistisch und selbstbewusst, dass der Kerl im nächsten Jahr dann bei dir ist? Weil wenn du das bist, dann natürlich tradest du jetzt nicht groß für ihn und bist nicht bereit, da irgendwie interessante Assets abzugeben, die du dann ja eigentlich brauchst, um ihm da irgendwie einen interessanten Core an die Seite zu stellen. Aber da bin ich schon ein Stück weit bei dir. Stell dir nur mal vor, der geht in welchem Szenario auch immer meinetwegen zu den Cavs, competet da, verliert von mir aus in den Finals, wie auch immer, aber hat ein absolutes Lock auf die Finals im Normalfall. Oder geht von mir aus zu den Celtics zusammen mit, was weiß ich, Gordon Hayward, knallt die Cavs raus in den Conference Finals und ist in den Finals, wie auch immer. Ist dann auf jeden Fall eine Situation, wo es mir verdammt schwer fallen würde, da wegzugehen. Ist ein bisschen einfach die Frage, was will Paul George, wie gewichtet er das? Geht's ihm jetzt wirklich um rein ums Competen? Geht's ihm um die Stadt LA, um ja um die Erfahrung dort zu leben? Das ist was anderes als in Cleveland zu leben, ist glaube ich kein großes Geheimnis. Ist das wirklich so wichtig für ihn, dass das sozusagen trumpft, jetzt ja instant in den Finals oder in den Conference Finals zumindest einen Lock drauf zu haben? Finde ich auch tatsächlich schwierig. Also ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, was das bedeutet, auch für so einen Jungen mal einmal so ein bisschen Licht auf der allergrößten Bühne an den Finals zu schnuppern. Denn so interessant die Lakers für mich gerade sind, die sind für mich, das habe ich auch immer wieder gesagt, immer noch, weiß ich nicht, 3 Jahre davon entfernt, irgendwie ernsthaft zu competen, Minimum, vielleicht sogar mehr, je nachdem, was da noch kommt. Aber die sind ja jetzt nun nicht ein Team, wo man sagt, Paul George geht dahin im nächsten Jahr und die spielen auf einmal definitiv um die Conference Finals oder Finals mit, auf gar keinen Fall. Da gibt's dann immer noch die Warriors, die Spurs und neuerdings definitiv auch die Rockets, die da irgendwie ein bisschen mehr in petto haben. Insofern ist der Weg dann da auf einmal ganz schön weit, wirklich zu sportlichem Erfolg. Ist super interessant. Ich weiß, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß nicht mal, wie ich mich entscheiden würde. Es steht und fällt damit, wie committed wirklich Paul George auf die Lakers im nächsten Jahr ist und inwieweit sie ihm das abnehmen tatsächlich und da einfach optimistisch sind und selbstbewusst sind und sagen, pass auf, der Mann bleibt bei uns, auch wenn der von mir aus potenziell bei den Cavs landet und mit denen einen Ring holt. Also das kann ja passieren. So, lass sich einen Warrior verletzen oder die Cavs nochmal krass nachbessern, dann hauen sie die nächstes Jahr auf einmal weg in den Finals, dann hat Paul George seinen Ring und soll dann zu den Lakers gehen und da erst in 3, 4 Jahren wieder richtig gut sein. Boah, schwierig. Also definitiv schwierig.
Es ist sehr, sehr schwierig. Also aus Lakers Sicht würde ich natürlich irgendwie dran arbeiten, so ein, ja, halt so wirklich so wenig wie möglich abzugeben. Also Randall, definitiv, da wäre ich sofort bereit, tschüss zu sagen. Bei Clarkson ist das ähnlich, aber selbstverständlich werden die Pacers wahrscheinlich wirklich ein bisschen fragen, wie es denn mit Brandon Ingram da, der dünnen Spinne, aussieht. Das ist natürlich jemand, den die Pacers brauchen. Und die Pacers wollen den Deal auf jeden Fall auch machen. Das ist ja lose-lose für die Pacers, wenn sie jetzt noch ein weiteres Jahr Paul George haben. Sie wissen, Paul George ist für die Zukunft weg. Und was willst du dann machen als Franchise? Scheiß, du willst doch dann eher schlecht sein. Auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, ja, wir haben einen Miles Turner, der ist auch vielleicht unser nächster Franchise-Guy. Das reicht hinten und vorne nicht. Also musst du nächste Saison wirklich versuchen, so schlecht wie möglich zu sein. Deswegen macht doch eigentlich so ein Kevin Love-Deal natürlich keinen wirklichen Sinn und ist dann eher wieder so eine Three-Team-Geschichte. Also es wird sehr, sehr spannend. Die Pacers wollen junge Assets und was Paul George angeht, ja, ist es letztendlich wieder eine ganz spannende Frage, eine absolute Charakterfrage halt. Wie viel Ego ist in dieser Entscheidung mit drin? Gerade, man bekommt alles mit, diese Kevin Durant-Situation, sich natürlich im Superteam anzuschließen oder sich LeBron James unterzuordnen. Das sind Sachen, über die denkst du nach. Und ich glaube, Paul George, selbstverständlich, so gut wie er ist, ist so selbstbewusst, dass er sich denkt, ich bin gut genug, um wirklich der Geil zu sein bei einem Team, was ein Contender ist. Ist er nicht und das wird er auch nie sein, meiner Meinung nach. Von daher wäre es eine falsche Entscheidung, aber ich könnte es aus seiner Sicht nachvollziehen, wenn er es macht. Dann hast du natürlich in L.A., glaube ich, natürlich immer noch so ein bisschen dieses Kobe-Erbe, über das viele reden, was DeMar DeRozan schon angedichtet wurde. Da wäre Paul George natürlich ein Kandidat, auch ein Nike-Guy, der da wirklich, es wäre eine Riesengeschichte, also marketingmäßig, und wenn es nur um seine Brand geht, gibt es natürlich nur diese eine Entscheidung, wirklich nach LA zu gehen. Aber wenn das Sportliche am Ende entscheidet, dann würde ich auf jeden Fall lieber was anderes machen und gucken, wie ich meinen Arsch nach Cleveland oder nach Boston bekomme.
Ja, das ist ja klar. Also, dass es da sportlich interessantere Destinationen gibt als die der Lakers, ist, glaube ich, klar. Ich glaube schon auch, dass man ein Stück weit unterschätzt, was das bedeutet, der Guy zu sein und das eben in LA, in dem wahrscheinlich größten Markt, den es gibt, in dem Umfeld irgendwie der legitime Kobe-Nachfolger, der Mann auf dem 2K-Cover mit dem Schuhvertrag, pipapo, irgendwie das ganze die ganzen Geschichten darüber rum. Ja, ist für mich als Ferndiagnose irgendwie relativ schwer, Paul George da einzuschätzen, ob er derjenige ist, der sich dann doch eher als die Nummer 1 sieht oder ob er damit leben könnte, in der Nummer 1,5, 2, 2,5, wo auch immer Rolle, dann tatsächlich den besten sportlichen Fit zu suchen. Wenn ich heute mein Geld setzen müsste, würde ich immer noch vermutlich eher sagen, dass der ab dem nächsten Jahr spätestens bei den Lakers landet. Ob das dann heißt, dass sie ihn jetzt dieses Jahr schon vorher holen, du hast natürlich recht, für die Pacers, mega ätzend, der ist im nächsten Jahr weg, da wirst du jetzt nicht mehr allzu viel an Gegenwert zurückbekommen, vermute ich mal. Also da wäre ja irgendwie ein Kevin Love plus was weiß ich Szenario immer noch das Beste, was dir irgendwie passieren kann, auch wenn der jetzt auch nicht so richtig reinpassen würde, aber ich glaube nicht, dass die Pacers am Ende da mit einem besonders charmanten Paket aus der Nummer rauskommen, ehrlich gesagt.
Ja, mal schauen. Also ich würde, glaube ich, Stand jetzt auch sagen und irgendwie Ferndiagnose Paul George Charakter, dass er, glaube ich, eher Bock hat auf wirklich dieses Kobe-Erbe in L.A. Aber es wäre schade für die NBA, weil ich glaube, wir wollen alle Paul George im nächsten Jahr wirklich bei einem Contender sehen.
Psychostunde mit Tegli und Fünkli, gefällt mir auf jeden Fall.
Ja, und da sind wir bei dem nächsten Kandidaten, über den wir noch kurz sprechen müssen, glaube ich, weil das ist auf jeden Fall eine ganz ähnliche Situation. Bevor wir zu dem großen Jimmy Butler-Thema kommen, und eigentlich wollen wir auch noch ein bisschen über den Draft reden, müssen wir mal schauen, ob wir doch alles noch reinbekommen. Was denkt sich Gordon Hayward jetzt, verdammte Scheiße? Also es ist schade. Es ist, glaube ich, echt eine schwierige Situation, weil ich glaube, unser Herz und auch viele andere werden das so sehen. Es wäre schon verdammt schade, wenn der Junge jetzt wirklich den Jazz den Rücken zukehrt und das Ding da irgendwie abgeblasen ist, weil dann guckst du zu einer Jazz-Franchise, die ja wirklich eine Überraschung überragende Entwicklung in den letzten Jahren gemacht haben. Und auf einmal ist die Luft da wirklich komplett raus. Also wie so ein Luftballon, der aufgeht und wieder weg. Da sind wir schon wieder. Das hatten wir doch letzte Episode schon mal.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Nee, aber tatsächlich. Dann hast du zwar noch deinen Rudy Gobert, aber wie viel ist das alleine wirklich wert? Und die Jazz waren ja auch ein bisschen so einer Blase mit ihren ganzen Verträgen, dass das eine Situation war, die du auch nicht lange aufrechterhalten kannst. Also wenn sie jetzt wirklich mit Gordon Hayward ihren Franchise-Guy verlieren sollten, wäre das eine extrem bittere Situation. Nachdem ja wirklich die letzte Saison ein Erfolg war, trotz der ganzen Verletzungshistorie, eine Playoff-Serie gewonnen und so weiter. Das wäre schon schade, aber da sind wir halt bei dem Punkt, den man jetzt noch viel intensiver betrachten muss. Du guckst einfach in diese Western Conference und siehst ein Team, was unschlagbar ist, siehst ein zweites Team mit den Spurs, die du wahrscheinlich nicht schlagen kannst, siehst jetzt ein drittes Team mit den Rockets, die vielleicht sogar das zweitbeste Team jetzt sind im Westen. Das ist schon eine heftige Nummer und da überlegst du natürlich, glaube ich, auch mal, ob du dann nach Boston gehst oder vielleicht sogar zu Miami Heat, weil im Osten ist das einfach eine ganz andere Sache. Da ist vor allen Dingen Paul George, jetzt sind wir schon wieder bei Paul George, ein Gordon Hayward einer. Im Osten ist der ein Lock-All-Star komplett und im Westen hat das in der nächsten Saison wieder noch heftiger da irgendwie.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Mir tut es oder würde es wahnsinnig wehtun, wenn der Junge tatsächlich aus Utah weggehen würde. Ich glaube es eigentlich immer noch nicht. Auch da, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich immer noch darauf wetten, dass der Kerl dann am Ende doch irgendwie in Utah bei den Jazz bleibt und da versucht, dieses kleine Projekt ein bisschen weiterzutreiben und da zusammen mit Rudy irgendwie so ein, ja, ein vermeintliches Superstar-Duo, wie auch immer man es dann nennen will, in die nächsten Jahre zu tragen. Ich würde es mir wünschen auf jeden Fall. Aber auch da gilt natürlich das Gleiche. Der kann ein bisschen mehr Geld in Utah verdienen als anderswo, aber es ist nicht so wahnsinnig frappierend. Und wenn es dir darum geht, jetzt wirklich eine Chance zu haben, in den nächsten Jahren mittelfristig, kurzfristig in der sportlich besten Situation zu sein, in der Lage zu sein, mal um die Finals, die Conference Finals, wie auch immer mitzuspielen, dann sollte der Weg für alle Mann, die jetzt noch irgendwie auf dem Markt sind, mit definitiver Sicherheit in den Osten gehen. Ob das dann die Celtics sind oder vielleicht tatsächlich sogar auch die Heat, finde ich auch irgendwie eine charmante Vorstellung. Aber dann kann es für Gordon Hayward nur heißen, weg da. Also da kommst du halt aktuell nicht dran vorbei. Das Gleiche, was irgendwo im Osten für LeBron irgendwie in den letzten Jahren natürlich galt, gilt für mich halt in noch viel härterem Maße. Jetzt im Westen erst recht, wenn man mal davon ausgeht, dass die Warriors noch mindestens 2 Jahre irgendwie in der Form zusammenbleiben, ob dann Iggy noch dabei ist oder Peng. Aber die wirst du im Normalfall nicht schlagen. Insofern kann ich mir dann schon vorstellen, dass die Gedanken etwas größer werden. Jetzt liest man natürlich auch ein bisschen davon, dass die Celtics erstmal Hayward sein und dann auch noch an Paul George rantreten und versuchen da wirklich komplett all in zu gehen und Gas zu geben. Steht und fällt für mich tatsächlich ein bisschen mit der Frage, was macht denn hier Ainge eigentlich gerade? Also das ist dann schon die halbe Transition zum Jimmy-Trade. Entweder wollte er Jimmy Butler nicht haben oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, Verschwörungstheorie, die Bulls wollten ihn nicht in der Eastern Conference ziehen lassen, weil sie für die Zeit nach LeBron planen. Ich habe keine Ahnung. Aber die Celtics wären ja definitiv in der Lage gewesen, ungefähr 46 bessere Angebote für Jimmy Butler zu schnüren, als das, was jetzt akzeptiert wurde. Also ist da die Frage, ist ihr Number One Guy vielleicht Hayward? Wollen sie wirklich Hayward plus Paul George versuchen? Meine Theorie war ja ohnehin, dass auch dieser Pick-Swap mit Philly eher in die Richtung ging, zu sagen, wir traden den Einser gegen den Dreier, weil wir den dann direkt in die Hand nehmen und sagen, dafür holen wir uns zum Beispiel Jimmy. Das sieht jetzt so aus, als wollten sie Jimmy schlicht und einfach nicht haben. Zumindest so sieht es aus, weil da hätten sie problemlos bessere Pakete schnüren können. Geht das jetzt Richtung Hayward plus Paul George? Ich habe keine Ahnung. Also mir raucht der Kopf. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Wenn ich Gordon Hayward wäre, würde ich vermutlich auch sagen, ab Richtung Osten, wenn ich Arne Tegen sein darf, dann wünsche ich mir, dass der Kerl in Utah bleibt und dieses Projekt noch ein bisschen weiterführt.
Ja, aber ich würde mir eigentlich auch für ihn wirklich wünschen, dass er ein kleines bisschen mehr Spotlight bekommt, was er sich verdient hat und was natürlich irgendwie auch immer größer wird, aber das ist trotzdem noch eine Entwicklung, die ist sehr langsam und die wird auch in der nächsten Saison langsam bleiben. Also auch was das angeht, könnte ich mir schon wirklich gut in einer größeren Rolle im Osten vorstellen und dann wirklich ja, als einer der Main Geister wirklich in der Conference, das würde ich ihm gönnen und dieses Boston-Szenario ist natürlich absolut heftig. Also auch da, wir haben eben über den 18er Pick gesprochen, wir haben über die Clippers gesprochen, die vielleicht ein Umbruch starten. Ich sag dir jetzt mal eins, Alter, die könnten ein Team bilden, dann könntest du Gordon Hayward sein, du könntest irgendwie gucken, dass du Paul George jetzt bekommst durch einen leichten Trade und dann hast du wahrscheinlich immer noch den 18er Pick, den du vielleicht für DeAndre Jordan flippen könntest, was auch immer. Also jetzt mal ohne Scheiß, ey, das ist absolut crazy, was da abgeht und ich bin, da hoffe ich natürlich irgendwie auch drauf. Also wenn du mir dieses Team jetzt wirklich da sagen kannst und ja, das wäre schon echt sexy und zu Jimmy Butler, ja, muss man glaube ich tatsächlich einfach so sagen, dass der sie ihn nicht unbedingt haben wollten. Also, dass es einfach Plan vielleicht C war, Plan D war und sie sehr, sehr selbstbewusst sind, dass A und B einfach klappen oder klappen werden. Also, vielleicht ist es am Ende des Tages auch Blake Griffin, der in Grün landet. Wir werden mal schauen. Aber ja, Jimmy Butler, der jetzt bei unseren Timberwolves gelandet ist, das war auf jeden Fall nicht Plan A in Boston und sie hätten ihn definitiv behaben können, das ist klar.
Ja, das ist ja für mich auch so ein bisschen halt die spannende Frage, denn wenn ich mir jetzt Paul George, Gordon Hayward und Jimmy Butler nebeneinander lege, dann ist für mich natürlich klar, wer der Beste aus den Jungs ist und das ist für mich ganz klar Jimmy Butler. Wenn du den nicht haben wolltest, dann macht das natürlich auch Sinn, dann irgendwie zu sagen, da gehen wir jetzt mal nicht mit, behalten unsere Assets, aber natürlich, darüber reden wir seit, weiß ich nicht, 3 Jahren, was macht Danny Ainge mit diesen 150 Assets, die er da hat? Ihm wird immer vorgeworfen, dass er zu zaghaft ist, zu viel die Assets einfach hortet und am Ende nicht ummünzt in das, was du ja eigentlich willst damit. Also was bringen dir irgendwie interessante Assets, wenn du sie nicht nutzt, um dein Team irgendwie sukzessive zu verbessern? Ich glaube schon, dass da noch was passieren wird in dieser Free Agency und ich hoffe, dass da echt ein fettes Ding passiert. Ich würde es absolut feiern, wenn die jetzt wirklich sagen, pass auf, Hayward plus Paul George, bang, und dann schauen wir mal, wie dicht wir dann eigentlich auf einmal an den Cavs dran sind. Also das ist natürlich schon irgendwie ein reizvolles Szenario. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Kleine Randnotiz. Dein geliebter Chandler Parsons hat gerade mal wieder einen Highlight-Tweet rausgehauen. Is it too late to lock CP in a house? Fragezeichen. Finde ich sehr charmant. Also vielleicht gibt's da wieder die Interference. Man weiß es nicht. Chandler Parsons ist einfach ein großartiger Dude. Also du feierst den Mann ja eh. Kleine Twitter-Randnotiz. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich so langsam aber sicher mal Richtung Jimmy Butler kommen, beziehungsweise vielleicht halten wir uns noch kurz mit Dwight Howard auf, ehe ich hier völlig den Faden verliere. Ich bin raus. Ich bin emotional
überladen. Dwight tatsächlich, oha. Naja, vielleicht hat auch David Stern übrigens CP3 schon gekidnappt und er will schon wieder den Deal unterbinden.
Wer weiß es denn? Ah, herrlich. Offseason, da sagt mir noch einer, die Offseason wäre langweilig, ganz ehrlich.
Ja, so ist es. Und du willst jetzt tatsächlich über Dwight Howard sprechen?
Ich weiß es nicht. Wollen wir nicht? Zumindest mal kurz.
Können wir machen,
einfach
ja.
Nur, um noch ein bisschen Zeit.
Um mal kurz mal die Stimmung ein bisschen nach unten zu bringen, um mal so ein bisschen so Dynamik rauszunehmen. Es soll eine Achterbahnfahrt werden. Wir können dieses Hoch, auf dem wir gerade reiten, das kriegst du nicht über 1,5 Stunden durch. Von daher, jetzt eine leichte Talfahrt und dann geht's gleich wieder richtig los.
Ja, finde ich gut. Dwight Howard ist getradet worden. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt mittlerweile her ist. Ich habe es auf jeden Fall vor ein paar Tagen noch irgendwie mitbekommen. Dwight Howard und ich glaube der 31er Pick gehen zu den Hornets nach Charlotte. Dafür gehen Miles Plumlee, Marco Bellinelli und der 41er Pick wieder zurück. Soll heißen, dass, ich nenne es jetzt einfach mal Experiment, Dwight Howard bei den Hawks zu Hause ist dann doch relativ fix wieder abgebrochen worden. Für die Hawks bedeutet das für mich immer in erster Linie ein bisschen Cap Space, denn der hätte, ich glaube, 23,5 Millionen in den nächsten 2 Jahren jeweils verdient, also nicht addiert, sondern in jedem der Jahre. Offenbar sind sie der Meinung, dass dieses Experiment da ein Stück weit gescheitert ist, planen vielleicht auch schon für die Zeit nach LeBron, wie auch immer. Kann dann schon ein Stück weit Sinn machen, was da on-court zurückkommt, ist für mich jetzt nicht so ultra spannend. Also ich mag Marco Bellinelli, aber der ist jetzt auch im 4. Spätherbst seiner Karriere. Miles Plumlee ist für mich auch noch den Nachweis schuldig, dass er irgendwie ein interessanter NBA-Spieler sein kann und dann die beiden Picks, die du da noch rumwürfelst. Also da geht's für mich, für die Hawks in erster Linie um Cap Relief und die Hornets. Ich glaube, die glauben tatsächlich noch an Dwight Howard, kriegen ihren Center, den sie gesucht haben. Da gab's halt dann doch ein paar Experimente die letzten Jahre, ob es dann Plumlee war oder ein Roy Hibbert, was alles nicht so richtig funktioniert hat. Howard kennt Steve Clifford sehr, sehr gut. Der, glaube ich, hat nochmal Bock auf Dwight Howard, traut sich zu, den nochmal ein bisschen besser in die Spur zu bekommen, als das anderswo vielleicht funktioniert. Ja, ist für mich so ein Trade, der hat mich überrascht, definitiv. Macht aus Sicht der Hawks, glaube ich, schon ein Stück weit Sinn, auch wenn ich es ein bisschen schade finde. Ich fand die Geschichte eigentlich irgendwie ganz charmant. Da ist natürlich die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Gibt's den echten Rebuild? Wie geht's weiter mit Paul Millsap? Also lässt du den jetzt auch mehr oder weniger gehen und bewegst den noch, sign and trade, wie auch immer? Also ist das für dich dann tatsächlich so ein Trade, der aus Hawks Sicht einfach nach Rebuild und Cap Relief schreit? Oder meinst du, die sehen mehr in Miles Plumlee als ich vielleicht?
Nee, das kann eigentlich nicht sein, aber auch Thema Cap Relief, klar, er verdient jetzt, also Miles Plumlee verdient weniger jetzt natürlich, wenn du jetzt die Jahre direkt vergleichst, aber trotzdem wirst du den bis 1920 bezahlen und der hat auch noch 15 Millionen auf den Büchern, also das ist trotzdem Move, ich kann ihn überhaupt nicht nachvollziehen, also ist für mich aus wirklich Hawks Sicht ein katastrophaler Move, wenn du wirklich, also das einfach Thema wirklich Foresight, also was haben sie sich gedacht, als sie Dwight Howard wirklich gesigned haben vor einem Jahr, war das der große Plan? Also es gibt ja auch diese sehr schöne schöne Struktur, was du theoretisch letztendlich über die ganzen Trades, was jetzt für was getradet wurde. Also ist für mich eine völlige Katastrophe aus Hawks Sicht und finde ich aus Hornets Sicht ganz gut. Also tatsächlich, wenn man den Berichten halt glaubt, dass Steve Clifford so ein kleiner Howard-Whisperer ist, dann ist das da für ihn schon eigentlich auch, wenn wir mal wieder Thema sind, perfekte Situation. Also ich glaube, es gibt wenig Teams, die Dwight Howard Stand jetzt zu wirklich seinem Entwicklungszeitpunkt irgendwie eine bessere Situation geben könnten. Also da haben sie jetzt eine, finde ich, für mich absolut vernünftige Lösung gefunden auf der Center-Position und das sollte ganz nett werden. Und ich kann mir auch da wirklich das mit Kemba Walker wesentlich besser vorstellen, als es jetzt mit Dennis Schröder geklappt hat. Also ich freue mich auf die Hornets und finde gut, dass Howard wirklich jetzt zumindest kurzfristig ein gutes neues Zuhause bekommen hat.
Ja, da gehe ich zumindest aus Hornets Sicht definitiv mit. Ich finde das auch nicht uninteressant, wenn Clifford der Meinung ist, dass er den nochmal etwas besser in die Spur kriegt als eh schon. Und da darf man auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, als wäre Dwight Howard jetzt irgendwie kein vernünftiger NBA-Center mehr. Er ist so ein bisschen der Antagonist zu dem, wo es auf der 5 oder auf den großen Positionen gerade hingeht. Einer der wenigen, die sich, zwar sagt er das immer mal wieder, dass er den Dreier kann und werfen will, aber ich hoffe einfach inständig, dass sie ihm das mit allem, was sie haben, verbieten und er bei dem bleibt, was er für mich auch in Atlanta nicht schlecht gemacht hat im letzten Jahr. Also es ist ja auch nicht so, als hätte der jetzt irgendwie eine unterirdische Saison gespielt. Der Plan bei den Hawks erschließt sich mir auch nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, bin sehr gespannt, wie es mit meinem Paul Millsap jetzt weitergeht. Ob sie jetzt wirklich sagen, jetzt reißen wir komplett ein und schauen.
Der ist weg.
Keine Ahnung, Dennis Schröder. Da kannst du
ein komplettes Lock hintermachen.
Nichts. Ja, meinst du? Oh Mann,
natürlich.
Ey. Dann soll er zu den Timberwolves
kommen. Was soll da denn jetzt
Sinn machen?
Es gibt ja nur ein Szenario, wie Paul Millsap bleibt. Und das ist natürlich, wenn sie sagen, okay, wir machen das, was wir bei Al Horford nicht gemacht haben. Wir bieten dir jetzt wirklich in deinem Alter den kompletten Full Max und laden dich, scheißen dich mit Geld zu und zwingen dich einfach hier zu bleiben. Weil das ist dann wirklich so ein Godfather-Angebot. Da denkt man sich auch an Paul Millsap Stelle, der mit Sicherheit lieber woanders spielen würde, rein sportlich gesehen. Diese Kohle kann ich nicht ablehnen. Also wirklich, er muss die Kohle annehmen. Das hat Assi Tony schon gesagt. Das muss man im Zweifel immer machen. Aber ja, da gehe ich absolut fest davon aus, dass sie das nicht machen werden, dass sie dazu nicht bereit sind und dass ein Paul Millsap dann auf jeden Fall ein neues Zuhause findet. Und ja, auch bei den Timberwolves, da sind wir immer noch nicht, ist er auf jeden Fall eine Option.
Ja gut, wenn du das so sagst, ich weiß nicht, wie es Triple Terry Dave gerade geht, aber vermutlich nicht so wahnsinnig gut. Also damit hat sich dann auch die mittelfristige Aussicht der Hawks für mich signifikant verschlechtert. Also das ist dann schon Full Rebuild Mode irgendwie.
Was ist das für eine Entwicklung?
Plumlee und Bellinelli auch nicht zwingend weiter, ich weiß es nicht. Also denk vom 60-Win-Team.
Ja, 60-Win-Team, 4 All-Stars in einer Situation, wirklich so diese Feel-Good-Story der NBA und wie man jetzt einfach in kürzester Zeit einfach da alles abgerissen hat und so einen Scheißhaufen hinterlassen hat. Also wirklich für mich katastrophale Arbeit.
Ja, also ich fürchte, Triple Terry Dave hat gerade ausgemacht oder hat so ein Tränchen im Auge, ich weiß es nicht. Unser heißgeliebter Atlanta Hawks-Fan. Ja, vielleicht kann er ein bisschen mehr Licht reinbringen. Für mich macht das auch hinten und vorne nicht so wahnsinnig viel Sinn. Zumal, wenn man sich dann anschaut, was du zurückkriegst. Also, was bringt dir jetzt Marco Bellinelli? Auch nicht wirklich irgendwas. Wie gesagt, Miles Plumlee bin ich absolut kein Fan. Ja, man weiß es nicht. Dwight Howard ist mal wieder weg, was soll man sagen? Interessante Randnotiz, ja zumindest die Chronologie dahinter, als er noch irgendwie 3 Minuten bevor er getradet wurde, irgendwas im Sinne von, na, wo soll's denn jetzt hingehen oder was auch immer, was sind die neuesten Gerüchte? Peng, weg ist er. Also ist halt schon, es ist schon eine Eigenheit in der NBA, dass du im Zweifel einfach mal angerufen wirst und das heißt, du wohnst die nächsten 3 Jahre übrigens in Stadt XYZ. Naja.
Es ist schon krass, da muss man sich auch einfach mal wieder kurz in die Lage hineinversetzen. Also die Jungs haben alle sehr viel Geld, aber das ist natürlich trotzdem heftig, wenn du einfach mal so kurz komplett aus deinem Leben rausgerissen wird und woanders hin verschifft wirst. Aber naja, wir dürfen uns auf jeden Fall auch auf eine Offseason freuen, in der Dwight Howard scheinbar sich einen Kopf gesetzt hat, dass er jetzt auch ein Three-Point-Center werden will. Also er will seine Range jetzt auch expanden und in der nächsten Saison 3er nehmen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich hab's ja eben schon angeteasert. Also ich hoffe, dass sie ihm das mit allem, was sie haben, verbieten. Das will ich einfach nicht sehen. Ganz ehrlich, man muss auch mal in der Lage sein, einem Trend nicht nachzueifern und zu sagen, es gibt Dinge auf diesem Basketballplatz, die nach wie vor elementare Teile in diesem Spiel sind. Ein Pick-and-Roll laufen, über Ringniveau abschließen, den Rim protecten, am defensiven Ende rebounden wie ein Beast und einfach gut screen und meine Härte irgendwie auf den Platz bringen. Das hat auch heute alles, trotz irgendwie Smallball, Skillball und Three-Point-Shooting, hat das alles noch seine Relevanz in der Liga. Dann bleib halt dabei, sieh zu, dass du das vernünftig auf den Platz bringst und tu jetzt nicht so, als wärst du der nächste Karl-Anthony Towns oder was weiß ich, Brook Lopez, der sich jetzt auf einmal in die Ecke stellt und Dreier fliegen lässt. Also das wäre für mich definitiv der absolut falsche Weg für Dwight Howard und ich hoffe, sie treiben ihm das aus.
Er sollte ein kleines bisschen Angst machen. Also wenn er jetzt wirklich diesen Gedankengang jetzt schon hat, dann wird er wahrscheinlich am ehesten wissen, wie es um seine Athletik steht, die wahrscheinlich noch weiter dahin schwindet. Aber er ist halt noch nicht so unfit, wie man jetzt eigentlich fast meinen könnte. Also es ist eigentlich eine Schande. Wenn man mal überlegt, wir sagen es ja auch wirklich oft, wenn du DeAndre Jordan bist, das ist super. Das ist eine Top-Sache und viele Teams könnten den Jungen wirklich gebrauchen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum Dwight Howard zumindest nicht fast so gut sein sollte wie DeAndre Jordan. Und dass er das nicht ist, ist wirklich schade.
Ja, gehe ich mit, wie gesagt. Also schauen wir mal, wie sich das Experiment dann entwickelt. Ich fürchte, wir können es nicht weiter auf die lange Bahn schieben und nicht weiter hinauszögern. Wir müssen drüber reden. Ich bin nach wie vor, man hört es, ich weiß nicht, ich kann da nicht drüber reden. Es ist, oh Gott, es ist das Thema der letzten Tage, wie auch immer. Ich will, bevor wir wirklich ins Detail gehen und detailliert drüber sprechen, was das bedeutet, möchte ich ganz kurz die Seitenstory, die Randnotiz erzählen, wie ich davon erfahren habe. Denn tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich war auf dem Hurricane Festival von einschließlich Donnerstag früh bis Montagmittag ungefähr. Der Trade ist passiert am, lass mich lügen, Samstag, Freitag, ich weiß es nicht mehr genau, Freitag vielleicht, irgendwie so, relativ früh jedenfalls. Wer schon mal auf dem Hurricane oder allgemein auf einem größeren Festival war, der weiß, dass es mit mobilem Internet dort nicht so wahnsinnig gut gesät ist, es sei denn tatsächlich, man ist Telekom-Kunde. Es ist faszinierend, jeder Telekom-Kunde hat dauerhaft LTE, jeder andere Kunde kriegt, weiß ich nicht, alle drei Tage mal eine WhatsApp, wenn überhaupt. Bei mir ist das seit Jahren ein schwarzes Loch, also Hurricane heißt für mich von Donnerstag bis Sonntag oder Montag kriege ich prinzipiell keine Nachrichten, manchmal mitten in der Nacht die Nachrichten von vor drei Tagen, aber in der Regel geht da gar nichts. So war es auch in diesem Jahr, sprich ich bin hingefahren, wusste von nichts, allzu viele NBA-Fans tummeln sich da offenbar nicht. Das heißt, ich wusste von gar nichts, klingelt mein Handy oder ich sehe dann irgendwann mal einen Anruf in Abwesenheit, der gute Fünkli. Was mache ich natürlich? Treuer Podcast-Kollege, hatte zwar schon latent einen im Kahn, rufe ich natürlich zurück. Fünkli geht tatsächlich ran, ich bin tatsächlich rausgekommen erstmal. Das ist schon selten genug, dass man telefonieren kann auf dem Gelände. Hab dich erreicht und du sagst mehr oder weniger sinngemäß, Alter, ja, sag doch mal, was meinst denn du? Und ich, nur, was willst du denn von mir? Beziehungsweise erste Frage war, bist du besoffen? Meine Antwort naturgemäß, yo. Ich glaube, es war ungefähr, weiß ich nicht, 10.35 Uhr am Vormittag, aber Hurricane halt. Also natürlich hatte ich so ein bisschen einsitzen. Du fragst nur, was sagst du dazu? Jetzt sag doch mal was. Und ich sage, wozu soll ich denn was sagen? Was ist denn los? Das war nach Draftnacht. Ich hatte von nichts irgendwie eine Ahnung. Erzählst du mir, Jimmy Butler wurde getradet zu den Minnesota Timberwolves. Da habe ich irgendwie, der erste Impuls war leichtes Schwindelgefühl, sofortiger kalter Schweiß auf der Stirn, ein Halbrohr in der Hose. Also es war eine sehr interessante Kombination aus Emotionen. Ich war völlig überfordert, hab da noch ein bisschen rumgerätselt, was denn wohl das Paket war. War auch gar nicht so weit weg, also Levine und Dunn hatte ich irgendwie noch mit drin. Sehr, sehr interessant. Was soll man sagen? Mein Jimmy Butler ist getradet zu deinem Minnesota Timberwolves. Wir haben immer wieder drüber gescherzt, weil das Szenario schon immer mal so ein bisschen durch die Medien geisterte. So richtig wollte ich es nicht wahrhaben. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wir machen den Podcast dicht, wenn das passiert.
Also hast du
gesagt, wir wahrscheinlich genau. Nicht machen. Ja, wahrscheinlich werden wir es dann doch nicht machen. Aber aus isolierter Podcast-Sicht finde ich das nicht gut. Also das gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass mein und dein Lieblingsspieler in einem Podcast bleiben, wobei auch das ja vielleicht bald Geschichte ist. Ja. Aber für den Moment aus Podcast-Sicht gefällt mir das gar nicht. Ansonsten aus Timberwolves Sicht ist das absolut sensationell, glaube ich. Wir werden gleich drüber sprechen. Ich weiß gar nicht, was war deine, das war meine Geschichte, wie habe ich davon erfahren? Also anderthalb Tage zeitversetzt. Wie hast du davon erfahren?
Ja, ich habe morgens, wirklich am Morgen danach, ich habe mir komplett, also den Draft, ich habe ihn mir nicht live reingezogen, also ein paar Wahnsinnige, das hat mir bei uns in der Gruppe gesehen, ins Gesicht von Stoudemire Talk bei Facebook, wie immer der Plug. Haben das ja tatsächlich sich live reingezogen, also nee, das hätte sich meiner Meinung nach auch nicht gelohnt und beim Draft ist das ja wirklich immer so. Es ist spannend, also da passieren ja dann auch mal so eine Dinge, wie es jetzt wirklich passiert ist, aber spätestens irgendwie Mitte, erste der Runde, dann sollte man auf jeden Fall abschalten. Also habe ich es mir aber für den nächsten Morgen aufgespart und auch wirklich ohne Spoiler, ich habe das Ding aufgemacht und als dann wirklich da beim Broadcast einfach diese Nachricht dran kam, da war ich also, ja, völlig schockiert, weil ich ja nicht damit gerechnet habe. Ansonsten, der normale Prozess ist ja, du guckst es live und kriegst halt vorher wirklich schon Wauschbomb oder die Rumors drehen da wirklich wild durch und ich hatte nichts gehört, zu 0% haben gerechnet, dass es irgendwie passieren könnte und auf einmal hauen sie das so auf den Bildschirm und natürlich also erstmal völlig schockiert, aber auch wirklich relativ schockiert über das Paket einfach, also wirklich, was das für ein, ja das war also, keine Ahnung, das war eine Vergewaltigung ja dieser Deal, das muss man einfach mal so sagen, also was die Bulls sich dabei gedacht haben, da werden wir gleich drauf kommen, aber die, ja diese große Euphorie, die natürlich irgendwie erstmal da war und man muss ja dazu sagen, ich bin nicht annähernd so ein riesen ein Jimmy-Fan wie du. Das habe ich ja auch schon oft genug betont. Aber ganz klar, sportlich gesehen ist das natürlich sowas von Home Run, der Move. Erstmal natürlich wieder die Rückkehr zu einem Tom Thibodeau, der ja eigentlich das meiste aus Jimmy Butler rausholen sollte. Sei es an Minuten pro Spiel oder irgendwie an seiner sportlichen Entwicklung. Aber klar, erstmal haben wir da jetzt wirklich, wir haben eben bei CP3 und bei James Harden drüber geredet. Hier haben wir wirklich erstmal das Thema Fit, was relativ schnell auch irgendwie aufkam. Und dann kam natürlich das nächste, was relativ schnell bestätigt wurde, meine Furcht. Ricky Rubio könnte halt nach wie vor noch gehen. Beziehungsweise, ja, die Wolves haben wohl wirklich den Plan, da irgendwie zu upgraden. Inwiefern das möglich ist und inwiefern das wirklich ein Upgrade wäre, könnt ihr euch, glaube ich, schon denken, wie ich das sehe. Aber momentan überwiegt irgendwie noch so ein bisschen die Angst, dass wir nicht jetzt, wie heftig wäre das eigentlich? Wenn wir die ganze Zeit drüber reden, dann geht Jimmy zu den Wolves und Ricky wird getradet. Oh Mann, ey.
Das wäre schon spektakulär. Vielleicht hat's ja die Bulls, dann kannst du einfach nur die Jerseys tauschen. Also, nein, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht fangen wir tatsächlich mal, du hast es, ich glaube, Vergewaltigung genannt, auch wenn das irgendwie vielleicht ein etwas unpassendes Wort ist, aber absolut, das ist für mich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja nur naturgemäß Bulls-Fan geworden die letzten Jahre, also wer uns noch nicht von Anfang an verfolgt, ich bin diehard Jimmy Butler-Fan und ich route in der Regel mit dem Team, wo meine Lieblingsjungs unterwegs sind. Das sind primär mal Jimmy Butler, Kevin Durant und Paul Millsap, also sind das naturgemäß auch wahrscheinlich die Teams, mit denen ich am meisten mitfieber. Ich bin da nicht so teamgebunden. Du bist eher etwas teamgebundener, bist aber ein diehard Ricky Rubio-Fan, der naturgemäß gerade bei den Timberwolves unterwegs ist. Insofern wäre das jetzt eine unfassbares Pairing, wenn wirklich unsere beiden Lieblingsjungs dann in einem Team wären, ob es dann dazu kommt. Der Trade an sich, Jimmy und der Nummer 16 Pick gegen Zach LaVine, Chris Dunn und den 8er Pick, der dann Lauri Markkanen geworden ist. Ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Also wenn ich hier wirklich mal aus Bulls-Sicht da rangehe, sind die ganz dicht oder was? Seit anderthalb bis zwei Jahren, in Anführungsstrichen, shoppst du Jimmy Butler beziehungsweise gehst recht offensiv mit der Planung um, dass der Mann zu haben ist. Wenn das Paket passt, lehnst andauernd irgendwelche Pakete ab, die dir scheinbar nicht gut genug waren, wie auch immer. Wartest wohl auf ein besseres Paket, denn er hat noch, was ich glaube, 2 Jahre Vertrag und das zu einem absoluten Discount, einer der besten Verträge in der Liga für das, was du zurückbekommst. Und das ist das, was du am Ende bei rausholst. Ernsthaft? Zach LaVine, Chris Dunn und ein Rookie? Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Chris Dunn, ja, hat Talent und Upside natürlich, hat aber auch noch nicht bewiesen, dass er ein NBA-Spieler ist oder mal ein besserer werden kann. Ähnliches gilt für Zach LaVine, der ein sehr guter Scorer ist, ja, Punkt. Das war's dann aber auch mehr oder weniger. Ob überhaupt einer von den dreien jemals ein klar überdurchschnittlicher NBA-Spieler wird, steht mal völlig in den Sternen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auf keinen der drei dann irgendwann mal zutrifft. Auch wenn du da natürlich drauf spekulierst, dass dabei mindestens ein, wahrscheinlich eher zwei davon irgendwie was geht. Dafür gibst du Jimmy Butler ab, der noch in den Büchern steht, den du auch noch hättest behalten können. Der letztes Jahr arguably Top 10, 15 Player der gesamten Liga war. Einer der klatschesten Jungs, die Liga gerade hat. Der mitten in seiner Prime ist, noch in den Büchern ist. Also ganz ehrlich, das kann einfach nicht sein. Da ist mir auch scheißegal, was die anderen Pakete waren, ob die noch 100-mal schlechter waren. Wenn mich jemand anruft, wirklich im Front Office der Bulls und mir sagt, LaVine, Chris Dunn und den 8er Pick, ich lach mich tot, ganz ehrlich, dass ich da auch nur drüber nachdenke. Also ich glaube, Kevin Pelton war es, der immer die Trades bewertet. Hat, glaube ich, in den letzten 50 Jahren einmal Note F, also wirklich schlechteste Note für ein Team bewertet. In der Regel macht er nichts schlechter als C, glaube ich. Ich habe, glaube ich, selten was Schlechteres gesehen. In der Regel ist er da sehr, sehr positiv. Der hat einen Instant F verteilt und das reicht für mich nicht mal. Für mich ist das ein V. Also das ist wirklich eine Vollkatastrophe aus Sicht der Bulls.
Ja, also absolut nicht nachvollziehbar. Also erstmal der 7er Pick, um kurz technical zu werden, da das wirklich nur versprochen, aber was ja wirklich der heftige Part war. Also du kannst mir nicht erzählen, dass die Bulls wirklich ernsthaft in der Lage waren zu sagen, okay, wir geben euch den 16. Pick dann auch noch zurück. Also das ist wirklich, wie man auf diese Idee kommt, ob das einfach wirklich das Initial Angebot war, weil ich glaube, so frech wäre noch nicht mal Tom Thibodeau gewesen, dazu sagen, okay, wir wollen den 16 auch noch zurück. Klar hat Tom Thibodeau im Nachhinein gesagt, ja, wir freuen uns sehr über Jimmy, aber ich habe das Gefühl, wir mussten auch wirklich eine Menge abgeben, also wirklich ein völliger Schwachsinn. Also ich finde auch, das ist ja auch der nächste Kritikpunkt, dass viele meinen, dass sie mit Lauri Markkanen wirklich nicht den richtigen Jungen an 7 gepickt haben. Das sehen wir, glaube ich, ein bisschen anders. Den Eindruck habt ihr ja schon bekommen in unserer letzten Episode, dass wir schon denken, dass der Junge Upside war und das hat der gute Tobias Berger ja auch bestätigt und dann wollen wir ihm da mal glauben. Aber das ist wirklich schon heftig. Erstmal um es zu betrachten, den Deal hätten die Bulls ja letztes Jahr halt schon machen können. Nur, dass du da irgendwie noch Chris Dunn bekommen hättest, von dem du nicht gesehen hast, wie schlecht er war in seiner Rookie-Season und einen Zach LaVine bekommen hättest, der noch nicht irgendwie sein Kreuzband gerissen hat. Also ich find's heftig, ist es halt einfach optimal, wirklich optimal gelaufen. Ich war ja absoluter Verfechter davon, der immer gesagt hat, Zach LaVine muss weg und muss vor allen Dingen auch zeitnah weg, weil noch der Wert so hoch ist, dass viele Franchises, glaube ich, glauben, der könnte bei uns ein richtiger Star werden. Wird er nie werden, also außer er wird wirklich Struktur geben, da ganz, ganz groß was an seinem Game ändern, aber das glaube ich einfach nicht. Und dass du aber jetzt wirklich nach dem seiner ACL-Verletzung und vor allen Dingen der Vertragssituation, der ist jetzt auch bald mit seiner Extension dran und die Bulls, ja, werden ihm wahrscheinlich mehr Geld zahlen, als sie Jimmy Butler jetzt aktuell noch gezahlt hätten. Also es ist purer Wahnsinn. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man attackieren kann, da fehlen mir echt die Worte.
Es ist so trist, wenn wir vielleicht nochmal einen Moment bei der Bulls-Sicht bleiben. Ich werde schon wieder aggressiv. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ernsthaft, der ist anderthalb Jahre auf dem Markt. Du wirst hunderte Angebote für den Kerl bekommen haben. Wie gesagt, man kann einen Case dafür machen, dass der letztes Jahr einer der 10 besten Basketballer in dieser Liga war. Der ist unfassbar gut unterwegs gewesen. Und das kriegst du dafür zurück. Wirklich ein Zach LaVine mit Kreuzbandriss, ein Rookie, der eine Katastrophensaison gespielt hat und ein 7er Pick. Und dafür gibst du dann, also über das Pick-Szenario, dass wirklich die Bulls da noch einen Pick mit reinwerfen, mich wundert da gar nichts mehr. Also spätestens nach dem Trade mit OKC, den rund um Doug McDermott und Taj Gibson, als tatsächlich auch die Bulls noch so nett waren und noch einen Pick mit reingeworfen haben, wo ich also dachte, ey, wenn irgendjemand in diesen Trade, in diesen eh schon ungleichen Trade noch einen Pick mit reinwirft, dann OKC und nicht ihr selber. Also was macht ihr denn bitte? Was ist denn der Plan bei den Bulls? Ganz ehrlich. Also Dwayne Wade hat natürlich seine Option gezogen. Er hatte 24 Millionen gute Gründe, das zu tun. Den hast du jetzt also theoretisch erstmal in den Büchern. Das schreit jetzt natürlich an allen Ecken und Enden nach Rebuild, wie es bei den Bulls weitergehen soll. Du hast jetzt theoretisch mit Chris Dunn mal deinen, ich will es gar nicht aussprechen, einen Franchise-Point Guard, wenn man so will, mit Zach LaVine dann Franchise-Player, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fange schon wieder an zu weinen.
Viel Erfolg
also, ganz dabei. Ehrlich. Dann, also theoretisch müsstest du jetzt natürlich irgendwie Dwayne Wade morgen anrufen und sagen, Buyout, mein Lieber. Sag mir, was wir haben willst. Hauptsache, wir sehen dich hier nicht mehr. Rajon Rondo waven und dann irgendwie gucken, dass du nächstes Jahr das beschissenste Team der Liga sein wirst, wofür du sehr, sehr gute Karten hast aktuell. Also egal, wie es da weitergeht. Was ist der Plan bei den Bulls? Ich habe keine Ahnung. Wir haben im letzten Jahr darüber gesprochen, dass die Roster-Zusammenstellung völlig sinnlos war. Es hat dann etwas besser funktioniert, als die meisten das erwartet haben. Aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie ein Roster, wo man nicht so ganz weiß, wo geht's jetzt hin. Dann tradest du zwischendurch mal für so einen Cameron Payne, von dem du ein bisschen was hältst. Hat auch nicht funktioniert bisher. Ich weiß nicht, wie es bei den Bulls weitergehen soll, ganz ehrlich. Also wenn jetzt nicht Markkanen auf einmal in die Liga kommt und der neue Porzingis-Nowitzki-Verschnitt ist, dann wird das relativ düster die nächsten Jahre. Also ganz ehrlich, da kannst du noch hoffen, dass Wade ein Buyout nimmt. Bringt dich dann auch nicht wirklich weiter, dass du Rondo waven kannst und dann bist du halt so richtig mit Anlaufscheiße im nächsten Jahr. Vielleicht hilft das dann irgendwie, aber für mich ist das aus, also nee, ich will nicht mehr drüber reden aus Bulls-Sicht. Lass uns zu den Wolves kommen, das ist mir echt zu trist.
Na, sagen wir doch erstmal aus der Bulls-Sicht, also das Einzige, was ja irgendwie so ein bisschen Sinn macht, diese Wade-Thematik passt da natürlich gar nicht rein. Das ist halt jetzt ein Move, der wirklich den kompletten Tank-Rebuild-Modus halt wirklich einleitet. Weil das ist ja zumindest das Szenario, in dem man sich irgendwie noch vorstellen kann, dass Chris Dunn sich noch vernünftig entwickelt. Weil er ist Stand jetzt einfach viel zu schlecht, um irgendwo der Starting Point Guard zu sein. Wird aber wahrscheinlich die nächste Saison bei den Bulls sein. Und wenn er jetzt wirklich mit viel Zeit da irgendwie sein Selbstbewusstsein entwickeln kann und seinen Shot vor allen Dingen findet, dann hat der Junge natürlich irgendwie schon mit seinen defensiven Tools, die er da doch natürlich mitbringt, die Entwicklung vielleicht mal ein vernünftiger Starter zu werden. Ich sehe es persönlich nicht so. Und dann hast du mit dem Zach LaVine, der vor allen Dingen jetzt auch durch seine Verletzung vielleicht so ein bisschen eher in die Timeline so reinpasst. Klar, du wirst ihm viel Geld zahlen müssen, aber einem tankenden Team ist Capspace ja wirklich völlig egal. Die Bulls sind ja eh cheap, Luxury Tags gibt's eh nicht, von daher ist das jetzt ein kompletter Tank-Move. Du ziehst mit Markern einen Typ, der viel Upside mitbringt, der ein paar Jahre brauchen wird, aber auch das ist dir egal, also zumindest was das angeht, ist jetzt die Timeline zumindest einigermaßen stimmig, meiner Meinung nach. Was mit einem anderen Deal, wenn du jetzt irgendwie guckst nach zu den Celtics und du hättest irgendwie Crowder bekommen können oder Bradley oder was auch immer, passt ja auch nicht wirklich rein, also was willst du mit den Jungs? Macht eigentlich auch nicht wirklich Sinn, von daher denke ich mal, dass das dann irgendwie am ehesten Sinn gemacht hat und Dwayne Wade wird natürlich dann ein absolut spannender Kandidat sein, eventuell sogar ein Buyout-Kandidat, der sich in den Playoffs dann vielleicht nochmal vor den Playoffs einen Contender anschließen kann. Mal schauen. Also zumindest aus der Sicht muss man sagen, aus Bulls-Sicht macht es Sinn.
Ja, das ist aber auch, also das ab meine Laune jetzt auch nur marginal. Also viel kann ich mir da auch nicht schön reden. Ja, natürlich ist das jetzt full Rebuild-Mode, aber du hast es ja eben schon richtig gesagt. Wie viele Konjunktive hängen denn daran, ob Chris Dunn mal wirklich überhaupt ein solider NBA-Point Guard wird, geschweige denn irgendwie ein klar überdurchschnittlicher. Wie kommt Zach LaVine zurück? Der lebt brachial von seiner Explosivität und Athletik. Ja, was ist denn, wenn der Knie jetzt nicht so hundertprozentig geil verheilt? Und Markkanen ist ein Rookie, ja, hat eine Menge Upside, kann gut funktionieren, kann auch sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also natürlich hast du da jetzt irgendwie den Rebuild eingeleitet, aber warum denn dann jetzt? Also ganz ehrlich, den gleichen Move, Full Rebuild, man kann es auch nächstes Jahr noch machen, du hast doch Jimmy immer noch, der hat noch 2 Jahre Vertrag, du zahlst demnächst, dann machst du nochmal ein Jahr, wo du irgendwie so ein bisschen in between bist. Also warum denn dann jetzt, wenn du 1,5 Jahre rumlamentierst und rumlavierst und versuchst da irgendwie das perfekte Paket zu bekommen und 1000 kolportierte Dinge ablehnst und das kommt dabei raus, also sorry, ich kann mir wenig schlechtere Pakete ausdenken, die da irgendwie zur Debatte standen. Also ich bin absolut bei Kevin Pelton, das ist ein F mit Anlauf für mich, aber wie gesagt, lass uns bitte zu den Wolves kommen, ansonsten bin ich hier total deprimiert.
Vielleicht wird's ja anders, wenn die Bulls dann wirklich tatsächlich so heftig schlecht werden, dass sie 2018 einfach ihren nächsten Superstar bekommen und dann irgendwie Luka Doncic dann eventuell draften oder Michael Porter Jr. und da den neuen Michael Jordan bekommen. Dann vielleicht hat's ja dann Sinn gemacht. Sie sind der große Gewinner dieses Trades.
Also ich gehe tatsächlich so weit und mache jetzt schon einen Lock dahinter, wobei, das kann ich eigentlich machen. Aber für mich spricht alles, aber wirklich alles dafür, dass wir Dwayne Wade und Rajon Rondo nicht im nächsten Jahr in einem Bulls-Jersey sehen werden. Und dann ist das für mich aber sowas von der Top-Favorit auf den Number First Pick zumindest. Number First Pick, geil, auf den First Pick. Also zumindest auf das Team mit dem schlechtesten Record. Da fällt mir, selbst wenn ich in Richtung Sacramento gucke, finde ich da in der Liga nichts, was mir Angst macht, dass meine Bulls, und ich bleibe dabei, das sage ich jetzt hier offiziell einmal im Podcast, das bleiben erst einmal meine Bulls. Also ich bin nicht so eine Wanderhure, die jetzt einfach komplett sagt, sind mir wieder egal. Ich bleib da schon involviert.
Boah, aber Respekt. Da sind
sie für mich.
Ich hätte es voll nachvollziehen jetzt, können.
Nee, ich bleib dabei. Also das pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich committe mich jetzt live on air. Ich mache nächstes Jahr eine Bulls-Minute. So ist das.
Die das wird
trist.
Geil.
Die wird verdammt trist, aber dann werde ich halt jedes Mal erzählen, wie geil ich Markkanen finde. Ist mir scheißegal. Also ich gehe jetzt nicht einfach weg und sage, die Bulls sind mir egal. Ich habe natürlich die letzten Jahre mit meinem Jimmy und auch mit seinem Team mitgefiebert und mein Herzblut bei den Bulls gelassen. Das bleibt da auch. Insofern bleibe ich an Bord und ich mache jetzt schon ein kleines Lock, also ein Löckchen dahinter, dass wir das Team mit dem schlechtesten Rekord im nächsten Jahr sein werden. Das spricht für mich alles dafür, tatsächlich alles. Wir haben außer Robin Lopez, haben wir doch praktisch keinen NBA-Spieler gerade.
Also ja, und der kaum. Wird wahrscheinlich auch noch verschifft. Robin Lopez natürlich ein astreiner Trade-Kandidat und irgendwie noch, also von daher wird viel zu tun geben für den GM der Bulls. Das wird spannend, aber erstmal Hut ab an dich, da freue ich mich jetzt schon drauf. Wird auf jeden Fall eine Bereicherung für den Podcast und dann schauen wir mal. Also sollte Ricky bewegt werden, da werden wir jetzt, glaube ich, gleich mal drüber sprechen, nachdem wir Jimmy dann offiziell abgehakt haben und wie er zu den neuen Wolves passen wird. Wenn er bleibt, dann wird das natürlich die Wolves-Minute sich wahrscheinlich auf eine 10-minütige irgendwie, weiß nicht, müssen wir dann expandieren. Also da haben wir dann so viele Themen und das ist natürlich die Sache. Haben auch viele gefragt, natürlich werden wir dann nicht irgendwie nur ein Wolves-Podcast sein. Wir werden definitiv den besten Wolves-Content geben, den es allgemein so gibt, glaube ich, auf dem Podcast-Markt. Aber wir werden natürlich auch weiter links und rechts gucken. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber sollte er weggehen, dann bleibt es auch bei der Wolves-Minute. Ist ganz klar. Aber sprechen wir doch erstmal mal über deinen Jimmy Butler und was du dir jetzt wirklich erwartest, rein sportlich bei den Wolves. Wie viel besser macht er sie? Und dann kommen wir natürlich auch auf das nächste Thema. Was muss noch passieren? Thema Fit, Three-Point-Shooting, Jimmy selber keiner, der gerne Dreier nimmt. Wie passt das in das Konstrukt der Timberwolves?
Also für mich ganz ehrlich ist das ein absoluter Homerun. Nicht nur, weil du nicht viel abgeben musstest, auch wenn Tom Thibodeau das ein bisschen anders sieht, sondern auch, weil ich den sportlichen Fit da mir überragend gut vorstellen kann, ganz ehrlich. Also natürlich hast du die Storyline, dass eben Tibbs derjenige war, der dich groß gemacht in Anführungsstrichen hat, der dein Förderer war, der dein Forderer war, der viel von dir verlangt hat, die es nicht immer einfach hatten. Ich glaube, das hat jeder, der unter Tibbs mal gespielt hat. Das ist halt auch einfach ein knüppelharter Hund. Aber der hat Jimmy letztlich zu dem gemacht oder ihn in die Lage gebracht, sich selber zu dem zu machen, was er heute ist. Also die beiden lieben sich ohne Ende. Jimmy war sein absoluter Wunschspieler. Jimmy spricht in den absolut höchsten Tönen über Thibodeau. Also allein an der Stelle ist das für mich mal ein geiler Fit. Andrew Wiggins ist jetzt dein drittbester Spieler im Roster, was für mich absolut genau das ist, was Andrew Wiggins sein sollte, wenn du ein richtig brutal gutes Team sein möchtest. Wenn wir beim defensiven Ende anfangen, ist es potenziell absolut, absolut sensationell. Da haben wir im letzten Jahr schon drüber geredet, dass Tibbs ein defensives Mastermind ist. Das hat er jetzt ad hoc noch nicht auf dem ganz elitären Niveau da implementieren können. Aber wenn du dann auf einmal, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Rubio da bleiben sollte, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber dir vorstellst, dass du defensiv mit einem Rubio, Jimmy, Wiggins, was weiß ich, Dieng Towns Liner unterwegs bist, alter Schwede. Also Jimmy ist nicht mehr vielleicht dieser absolut First-Level-Ultra-Defender, jedenfalls war er es nicht mit der größeren offensiven Rolle, die er bei den Bulls hatte, aber wenn sich das wieder ein bisschen reguliert, er da wieder ein bisschen weniger machen muss, ist er für mich nach wie vor immer noch jemand, der auf vielleicht nicht auf Augenhöhe mit Kawhi, aber kurz dahinter kommt, als einer der absolut besten Verteidiger, den die Liga hat, zumindest was den Flügel angeht. Die Wolves ist, glaube ich, für mich eines der größeren Themen, hatten große Probleme in engen Spielen im letzten Jahr, die konnten sie nicht wirklich closen, da haben ihnen ein bisschen die Optionen oder der Anführer gefehlt. Ich hab's schon gesagt, Jimmy ist einer der absolut klatschesten Jungs, den die Liga hat. Der kann dir jederzeit irgendwie ein Bucket besorgen. Also für mich passt das an beiden Ecken überragend. Es macht dich mega flexibel. Jimmy kann die 2 spielen, kann die 3 spielen, kann das Ballhandling ein bisschen übernehmen, wenn es sein muss. Kannst Wiggins mal irgendwie im Smallball-Lineup auf für 4 werfen. Also du kannst einfach unglaublich viel machen. Du bist normalerweise defensiv überragend. Das ist für mich der erste Take. Irgendwie, was noch fehlen muss, da können wir, glaube ich, im nächsten Schritt drüber reden. Aber ich sehe den sportlichen Fit absolut sensationell. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass das funktioniert. Jetzt hast du da wirklich ein, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Ist das jetzt ein Superstar-Trio, Duo, Duett? Keine Ahnung. Du hast jetzt irgendwie Towns und Jimmy als deine absoluten besten Jungs und Wiggins da so ein Mühe dahinter als drittbester Spieler. Für mich ist das einfach sensationell an allen Ecken und Enden.
Ja, wenn du Thema Spacing einfach mal ganz kurz ausklammerst, dann würde ich da auch wirklich zustimmen und sagen, dass das absolut passt. Erstmal rein menschlich, rein charakterlich, da ist ja auch das Thema, da wirst du leider zustimmen müssen. Man hat ja inzwischen auch mitbekommen, der Jimmy ist kein ganz einfacher Typ. Das muss man mal sagen, aber er kommt da jetzt wirklich in den Locker-Room mit einer absolut flachen Hierarchie und kann da jetzt wirklich der Main-Guy sein. Und all das, was ihn so ein bisschen schwierig macht, dass er einfach so ein feuriger Typ ist, das jetzt wirklich positiv channeln und einfach da so ein bisschen der emotionale Anführer sein und das hat vor allen Dingen auch auf dem Court zeigen kann. Rein defensiv stimme ich da auch absolut zu. Hängt für mich ein bisschen am Rubio-Thema, weil auch, das muss man dazu sagen, Jimmy Butler, vor allen Dingen, weil er viel Wert auf seine Offensive gelegt hat in den letzten Jahren, war defensiv nicht mehr ganz so das, was er vielleicht mal vor 3 Jahren war. Von daher muss man da mal ein bisschen gucken, wie sich das jetzt bei den Wolves entwickelt. Aber erstmal, das ist natürlich 100% wichtig. Und Andrew Wiggins stimme ich auch mit ein, gerade auch sportlich. Also nicht nur, dass das ja jetzt nur dein Drittspieler, bester Spieler sein muss und auch nicht mehr so sehr vorangehen muss, das ist auch stimmig. Aber vor allen Dingen kann Jimmy Butler jetzt genau diese Rolle spielen, die jetzt da irgendwie bei Wiggins forciert wurde in der letzten Saison, die mir auch gar nicht gefallen hat. Also wirklich da primär jetzt Wiggins den Ball in die Hand zu geben, ihn Pick and Roll spielen zu lassen, ihn viel isolieren zu lassen, das war nicht so hundertprozentig stimmig und ist auch nicht so sein Skillset, da wirklich da einfach die erste Option in der Offense sogar noch vor einem Karl Anthony Towns zu sein. Aber genau das ist halt wirklich perfekt für einen Jimmy Butler. Also all das, was ich in der letzten Saison richtig scheiße fand, weil Andrew Wiggins derjenige war, der den Ball in der Hand hatte, wird in der nächsten Saison wesentlich besser klappen, weil es halt Jimmy ist. Wie es dann weitergeht, das ja hängt an der Rubio-Thematik, aber ich denke auch mal so sportlich kann das funktionieren. Und klar bist du dann nicht das Team oder wirst auch nicht in der Top 20 sein, was deine Three-Point-Attempts angeht, bloß wenn die Defensive es wirklich schafft, wenn du in der nächsten Saison eine Top-10-Defense bist und einfach deine Gegner selten 100-plus-Punkte scoren lässt, dann schaffst du es auch wirklich mit vielleicht ein bisschen weniger Spacing die zu schlagen. Also das ist auch erstmal ein Thema, was ich Stand jetzt nicht so unglaublich dramatisch sehe.
Nö, zumal ich erstmal sagen würde, dass ich schon sicher bin, dass da noch was passiert, ob das jetzt auf der 1 ist, vielleicht sogar auf der 4, dass du da mit Yang irgendwie, der nicht so hundertprozentig tradebar ist, weil der Vertrag dann doch recht dick ist, aber wie auch immer da noch dafür sorgst, dass du ein bisschen das viel zitierte Shooting Spacing besser in den Griff bekommst. A, ist Jimmy schon jemand, der auch mal eine Saison lang mit 38% sein Dreier getroffen hat, der ist niemand, der dir irgendwie 7 Attempts und das mit 40% reinknallt, das ist er nicht, das wird er auch nicht werden, aber ich glaube nach wie vor, dass der jemand ist, der den Dreier irgendwo im Bereich 38 bis vielleicht auch mal 40% treffen kann, nicht mit dem ganz hohen Volumen, aber das kann absolut funktionieren. Und was seinen Charakter angeht, ja, er ist nicht der Einfachste, mit Sicherheit nicht. Das haben, glaube ich, gerade Leute mit einer charakterlichen und ich sag mal, Lebenslaufgeschichte, wie er sie hat, schon auch so an sich. Und der Typ ist einer mit einer Work Ethic, die ihresgleichen sucht in der Liga. Den wird Tipps schon in die Spur bringen. Der wird da jetzt nicht anfangen zu sagen, ich bin jetzt hier der Guy. Also weil du vorhin auch meintest, der Main Guy vielleicht, was so ein bisschen das Vokale, die vokale Leadership angeht. Ansonsten ist das jetzt nicht so, dass Jimmy da auf einmal der Franchise-Player ist. Das wird da schon recht flach auf viele Schultern aufgeteilt, was die Hierarchien angeht. Das wird funktionieren. Und natürlich brauchst du noch ein bisschen Shooting dazu. Das ist klar, da bist du jetzt recht dünn. Aber da wird sich was passieren. Also ich mache einen Lock dahinter, dass die Starting Five nicht Rubio, Jimmy, Wiggins, Yang und Towns heißen wird im ersten Spiel. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, du brauchst auf jeden Fall im Optimalfall irgendwie noch einen Shooter hinzu. Und da sind wir jetzt mal bei meinem Take, wie ich mir die Wolves vorstelle. Ja, könnte ein Kandidat sein. Problem ist, dass der theoretisch wirklich, sei es Brooklyn oder wer auch immer, der könnte wirklich so einen fetten Vertrag bekommen, dass die Wolves da, glaube ich, dann wahrscheinlich im Zweifel sagen, okay, da können wir nicht mitziehen. Also da guckt man eventuell auch zu einem Kyle Korver, sollte er nicht bei den Cavs weitermachen und irgendwie ein bisschen mehr Kohle holen können bei den Wolves. Das könnte er definitiv. Dann könnte das irgendwie ein Kandidat sein. Klar, der passt jetzt nicht unbedingt in die Defensivstruktur, aber steht dir das mal vor, könnte da auf jeden Fall auch richtig abgehen bei den Wolves. Eventuell sogar Nikola Mirotic, wirklich irgendwie nochmal so ein Stretch-Vierer-Typ, der sich da ein bisschen entwickeln kann, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist dann halt das große Thema. Also ich glaube, auch jetzt würde ich noch nicht unbedingt behaupten, erstmal müssen wir natürlich abwarten, bevor wir mit Prognosen kommen, wie gut jetzt die Wolves wirklich sind. Ein Löckchen hinter die Playoffs kann man jetzt wirklich langsamer machen, da waren wir letzte Saison zu Recht noch nicht. Das sollte diese Saison klappen, aber ob sie jetzt wirklich da schon nah dran sein können an den Top-Teams, die wir ja vorhin schon alle genannt haben, das sehe ich aktuell noch nicht so. Klar, wenn du mir jetzt erzählst, du kriegst irgendwie einen Paul Millsap oder kannst einen Kyle Lowry überzeugen, da sind wir natürlich bei Szenarien, da muss der Ricky Rubio dann weg sein, dann könnte es meinetwegen tatsächlich so sein. Bloß ich glaube nicht dran, dass sie Stand jetzt wirklich schon diese Main-Free-Agents, diese Top-Tier-Free-Agents bekommen. Und wenn du mir dann erzählen willst, dass irgendwie ein Drew Holiday ein Update ist oder was auch immer, oder ein George Hill, auch wenn die theoretisch alle vielleicht super reinpassen, sehe ich wirklich nicht so. Also ich wäre wirklich todtraurig, wenn Ricky nicht endlich mal, und das ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er ein geiles Team um sich herum hat, dass du ihm einfach wirklich mal die Chance gibst, nach dieser zweiten Saisonhälfte, in der er wirklich sehr, sehr gut war. Also nah dran war, dass du sagen könntest, wenn du diese zweite Saisonhälfte übers ganze Jahr dir vorstellst, dann ist er nah dran, ein All-Star zu sein in einem Team, wirklich, was vernünftig ist. Also der Junge kann vernünftig Basketball spielen. Und jetzt mal ehrlich, also gerade in dem Team, wo du jetzt drei offensive Jungs hast, die unglaublich klar über ihm stehen, da bleiben nicht mehr so viele Shots über. Also der Point Guard der Minnesota Timberwolves, deswegen guckt man jetzt ja auch schon zu einem George Hill oder vielleicht sogar zu so einem Typ Beverly, der reinpassen könnte. Wie viele Shots muss Rubio denn wirklich nehmen? Da reden wir vielleicht von 8, von 9 pro Spiel. Und was er einfach machen muss, ist natürlich seinen offenen Dreier treffen. Bloß das traue ich ihm nach wie vor zu, dass er das einigermaßen hinbekommt. Er hat eine gute Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte gemacht und wenn er das schafft, dann reicht das. Und alles andere ist er einfach besser als jeder, den du dir da wirklich vorstellen kannst. Also von daher, ich bete einfach, dass sie vernünftig genug sind, erstmal ein bisschen Geduld zu zeigen und ihm vielleicht nochmal wirklich ein halbes Jahr, erste Saisonhälfte zumindest, die Chance zu geben und du guckst, was passiert mit diesem Team.
Also wenn wir erst nochmal auf die Frage gehen, wie gut macht das die Wolves jetzt kurzfristig, bin ich ungefähr bei dir. Ich mache ein absolutes Lock hinter die Playoffs, egal was da noch passiert. Dafür waren sie letztes Jahr schon eng genug dran. Dafür ist Jimmy einfach viel zu gut. Das ist ein Superstar in dieser Liga. Da ist er einfach gut genug, dass er sie über das Level definitiv hieft. Wenn du mich jetzt fragst, sind sie schon auf Augenhöhe oder dran irgendwo bei den Top-Teams, würde ich auch sagen, dann sind sie noch einen, wie auch immer das betiteln wird, einen Star von mir aus, einen Lowry, einen Millsap entfernt. Wenn einer von den beiden da landet, dann sind sie für mich auf einmal ultra gefährlich. Dann sind sie da schon ein Team, was auf jeden Fall da mitspielen kann. Ansonsten sind sie noch irgendwie 2 Jahre Entwicklung, 1,5 Jahre Entwicklung, was weiß ich, davon entfernt. Ich glaube auch, dass da noch ein bisschen was passieren wird. Was Rubio angeht, ich glaube, Jimmy hat bewiesen, dass er mit einem nicht unbedingt Knockdown-Shooter auf der 1 mit Rondo funktionieren kann. Vielleicht nicht absolut ideal, aber das kann schon klappen. Es werden weniger Shots abfallen, das ist, glaube ich, auch keine Frage. Also wenn irgendwie Jimmy seinen Dreier wieder etwas besser trifft und Rubio so weitermacht, wie er die Saison zu Ende gespielt hat, dann kann ich mir das nach wie vor einfach gut vorstellen. Die haben alle Basketball-IQ, die sind einfach gut genug, um das irgendwie ans Laufen zu bringen. Dann brauchst du aber sicherlich auf der 4 oder wo auch immer in der Second Unit dann definitiv eine ganze Menge Shooting dazu. Also sonst wird es dann tatsächlich dünn, aber mein Gott, da wird schon noch irgendwas passieren.
Ja, und was ja auch nicht zu unterschätzen ist, gerade auch viele reden ja jetzt schon irgendwie davon, ja, Jimmy Butler kann doch problemlos der Point Guard nächste Saison sein, dann suchst du dir einfach irgendwie einen anderen Jungen. Also weiß ich nicht, wie wohl würdest du dich wirklich fühlen, wenn du jetzt sagst, Jimmy Butler ist auf einmal ein Point Guard? Also ganz so einfach ist es irgendwie doch nicht. Nicht jeder kann einfach James Harden jetzt direkt mal sein. Also das sehe ich primär nicht so, aber was jetzt halt wirklich geil ist bei den Wolves und was sie auch wirklich unglaublich besser machen wird, du hast jetzt halt nicht mehr diesen Faktor, was du halt auch oft an Ricky Rubio selber und an seinen Stats gesehen hast, dass sobald er vom Platz ist, die Second Unit einfach auseinanderbricht, weil du einfach instant keinen Ballhändler mehr auf dem Platz hast. Du hast jetzt wirklich, und deswegen war die letzte Saison auch gut, du hast Andrew Wiggins viel, viel Selbstbewusstsein gegeben und viele Reps gegeben, dass er das machen kann, wenn du es brauchst. Du hast einen Jimmy, der es jederzeit machen kannst, du hast einen Rubio, also jetzt können die Wolves wirklich mit diesen 4 Leuten, die sie jetzt haben, kannst du stets Bank-Lineups spielen, die immer wirklich vernünftig sind. Also das ist erstmal was die Wolves unglaublich viel besser machen wird und warum ich auch glaube, dass du diesmal wirklich diesen klaren Anstieg an Wins sehen wirst.
Jimmy ist kein Point Guard, Jimmy ist der perfekte, nennen es meinetwegen, selektive Ballhändler. Natürlich kann er das mal über Stretches machen und er ist da einfach auch richtig gut drin, erst recht für einen Wing-Forward-Hybrid, wie auch immer man den jetzt einschätzen will, aber der ist niemand, der dein primärer Point Guard sein sollte. da ist, bist du einfach besser, wenn du jemanden neben ihm hast, wie ein, natürlich ist irgendwo auf dem Papier ein George Hill da ein perfekter Fit, aber da wollen wir jetzt erstmal noch nicht drüber reden, wir glauben erstmal noch dran, dass es vielleicht
Rubio ist immer verletzt, sein wird. Also wirklich,
das ist immer verletzt.
Wenn du Ricky Rubio weglässt und dann irgendwie so ein Fragezeichen George Hill, ich liebe George Hill.
Ja, das ist Bullshit.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch absoluter Bullshit. Wenn du das machst, das ist einfach ein Fehler. Es wird ein Fehler sein, Ricky Rubio gehen zu lassen. Also, und es ist vor allen Dingen auch ein Fehler, jetzt irgendwie All-In zu gehen und Paul Millsap zu nehmen oder einen Kyle Lowry zu nehmen. Das ist ein Fehler. Das passt nicht zusammen. Das ist kein Contender jetzt direkt in den nächsten Jahren. Dann hast du irgendwie so einen 33-jährigen Lowry oder so einen 34-jährigen Paul Millsap und guckst dann irgendwann in die Röhre. Also, man muss immer noch ein bisschen Geduld walten lassen. Jimmy passt gerade noch so wirklich perfekt eigentlich rein, die Timeline. Ein bisschen älter, einfach auch schon viel weiter in seiner Entwicklung. Aber das brauchst du ja auch. Du kannst nicht immer sagen, okay, wir holen uns jetzt den nächsten 22-Jährigen, damit die alle vom Alter zusammenpassen. Das ist der perfekte Move, aber sich da jetzt wirklich so einen alten Veteran reinzuholen, der in Vertragsjahr 3 und 4 dir absolut wehtun wird, weil dann einfach wirklich schon ein paar Körner dann fehlen, ist für mich ein klarer Fehler.
Und da schreibe ich und jetzt machen wir definitiv, ich kann nicht mehr anders, eine spontane Toilettenpause.
Gut.
Geil.
Alles voll, oh nee, das ist alles voll.
Oh nee.
Den Unfall konnten wir gerade nochmal unterbinden. Ja, wir sind wieder zurück. Kleines bisschen den Faden verloren, selbstverständlich. Aber ich glaube, wir waren zum Thema Jimmy soweit durch. Ja, was bleibt uns übrig? Wir müssen einfach abwarten, wie sich die Wolves jetzt entscheiden. Wie ich mir das vorstelle, habe ich, glaube ich, eben gerade illustriert. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Und vielleicht muss ich mich früher oder später mit einem Szenario einfach abfinden, dass meine Wolves ohne Ricky weiter...
Ich will dir das eigentlich nicht wünschen, aber ich finde irgendwas, also schönes Optisches, irgendwas widerspricht mir oder widerstrebt sich in mir der Vorstellung, dass wir auf unserem offiziellen Logo einfach das gleiche Jersey anhaben. Ich finde das irgendwie nicht richtig.
Aber hast du das Bild gesehen, was ich natürlich
auch als Rap-Reaction
shoppte? Das war wunderschön. Natürlich aus Copyright-Gründen können wir das Wolves-Logo, glaube ich, nicht in das offizielle Podcast-Bild nehmen, aber das wäre schon geil.
Ich denke ja auch strategisch, weißt du, dann sehen uns neue Leute, so, die unseren Podcast hören wollen.
Ja.
Die skippen so ein bisschen durch die App und sehen, oha, Timberwolves-Podcast. Also die nehmen uns ja nicht ab, dass wir ein NBA-Podcast sind. Und zack, sind die Leute irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Sind frustriert und hören uns nicht und die Weltherrschaft passiert doch nicht und keine Ahnung, ich werde Pfandsammler oder so. Also ich sehe es ja eher aus strategischer Sicht. Vielleicht hilft dir das, den Tag zu verdauen, an dem Ricky zu den Bulls getradet wird.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Also eventuell müssen wir einfach dann noch so kurz als Banner kein Timberwolves-Podcast, keine Ahnung. Aber müssen wir mal schauen. Also klar, wir werden dann auch verschiedene Farben, denke ich mal, machen. Da muss ich mich jetzt auch immer... Also wir warten noch ein kleines bisschen ab. Deswegen gab es das Logo-Update ja auch noch nicht. Wäre jetzt schön blöd, irgendwie jetzt direkt das Bild zu shoppen. Und in einer Woche muss ich mich ärgern, weil ich dann irgendwie ein Jazz-Jersey oder ein Detroit-Pistons-Jersey dann da irgendwie mir dahin shoppen muss. Also es wird spannend.
So ist das. Das war's zu dem Thema.
Ja, alles klar. Dann wollen wir noch mal kurz ein bisschen den Draft rekapitulieren lassen. Du hast ja eben schon angedeutet, dass du nicht allzu viel mitbekommen hast. Aber man muss ja auch mal dazu sagen, es gab nicht allzu viele Überraschungen. Also es gab, glaube ich, wir waren mit unserem Mock-Draft gar nicht mal
so
schlecht dabei, muss man sagen. Also wir haben natürlich ein bisschen, da wart ihr ja vor allen Dingen für verantwortlich, dass ihr den Dennis Schmitz bei Phoenix Suns Pull da schon gemacht hattet und minimal gereached hattet. Da haben sich die Suns nicht dafür entschieden. Sie haben den vernünftigen Move gemacht, was du ja auch schon gesagt hattest, glaube ich, in der Episode, dass du schwer an 4 wirklich Josh Jackson abladen kannst. Und dann lief es so ein bisschen wie erwartet. De'Aaron Fox hat sein neues Zuhause bei den Kings. Da kann man sich, glaube ich, echt drauf freuen. Also das Kings-Bashing muss ja auch irgendwann mal aufhören. Also im Prinzip haben wir da jetzt wirklich ein junges Team, was spannend zum Gucken werden könnte. Also wenn wir wieder so ein League-Pass-Ranking uns erstellen für die nächste Saison, werden wir bestimmt machen, auf unseren Blog auch mal wieder ein bisschen hochzubekommen. Dann sind die Kings da, glaube ich, gar nicht so weit hinten, weil so ein bisschen Fox, so ein bisschen Willie Cauley-Stein, so ein bisschen Buddy Hield, das könnte schon ganz nett werden. Und ansonsten haben die Knicks auf jeden Fall einen spannenden Move gemacht. Die Knicks sind ja auch ein spannendes Thema, weil da muss man eigentlich sie auch hinterfragen. Hat Phil Jackson den Move überhaupt noch gemacht? Weil das war eigentlich direkt erstmal so, ich wusste nicht, was ich mir dabei dachte. Also ich finde den Move gut. Viele finden ihn, glaube ich, fragwürdig, aber es war schon spannend, gerade weil Dennis Schmitz vorher nicht gepickt wurde, dass die Knicks tatsächlich auf eventuell noch ein bisschen mehr Upside gegangen sind und wirklich da so den Risikopick gemacht haben mit der Unbekannte aus Europa, mit Frank Nikolikina oder ich weiß nicht. Ich muss nochmal lernen, wie man den Namen richtig ausspricht. Aber dass sie wirklich da gepickt haben und dann tatsächlich Dallas Mavericks mit Dennis Schmitz jetzt einen geilen Move gemacht haben. Und da können wir uns, glaube ich, auch drauf freuen. Also auch die Mavs werden spannend zum Gucken. Extrem viel Pick and Roll mit Nerlens Noel, dann wahrscheinlich mit Harrison Barnes, mit ein bisschen Pop, mit Dirk Nowitzki. Also das wird auch geil.
Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Erstmal ganz schön, dass wir beim Mock nicht so ewig weit daneben waren. Bei den Knicks, da reden wir, glaube ich, wahrscheinlich gleich nochmal ganz kurz ein bisschen drüber, was die sich eigentlich gerade gedacht haben. Das ist so ein bisschen, hey, morgens Restauranteröffnung, lass mal unseren Koch feuern. Also warum macht man denn sowas irgendwie? Lass ihn mal kurz verlängern, Phil Jackson verlängern, dann irgendwie darf er eventuell die Draft noch machen, Free Agency aber nicht mehr und irgendwie in der absolut heißesten Phase killst du dann wirklich denjenigen, der da deine Entscheidung treffen soll. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, den Pick finde ich irgendwie auch interessant, erst recht, weil wie du richtig sagst, Dennis Schmitz noch da war. Also ich hätte jetzt, wenn ich hätte wetten müssen, eher gedacht, dass es genau andersrum läuft und dann der Schmitz nach New York geht und Frank, nennen wir ihn Frank fürs Erste einfach mal. Frank, also dann bei den Mavs landet. So finde ich es für die Mavs natürlich ziemlich geil, weil ganz ehrlich, das bisschen, was ich von Schmitz gesehen habe, absolutes Athletik-Beast, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und für mich sind ja die Mavs an sich einfach mit ihrer, ja, mit ihrer Ausrichtung da einen sehr, sehr guten Coach zu haben, hoffentlich langfristig Nerlens Noel behalten zu können und dann mit Schmitz da noch einen interessanten jungen Point Guard mit Harrison Barnes dann wirklich ein junges, athletisches, schnelles Up-and-Down-Team bilden zu können. Gefällt mir sehr, sehr gut und charmant, musste ich auch ein bisschen drüber lachen, als ich dann irgendwann gestern oder vorgestern mal kurz in die Draft-Ergebnisse geguckt habe. Natürlich ist Zach Collins bei den Kings gelandet. Ich glaube, auch das haben wir predicted. Die Kings werden nicht dran vorbeikommen, sich irgendeinen Big Man zu holen. Also,
oh, Mann, er wurde wieder getradet,
lese ich gerade.
Oh nein. Man muss es dir jeden Fall dir verzeihen können.
Ich hab's jetzt,
du hast ja, wie gesagt, nicht viel mitbekommen. Nein, die Kings, das hätte ich eben eigentlich auch, also hätte ich jetzt direkt nach dem Take noch hinzufügen sollen, waren ja für viele und ich kann es nur teilweise bestätigen, weil so ein bisschen tiefer im Draft fehlt mir ganz ehrlich die Kompetenz, aber wirklich für viele Experten waren die Kings eigentlich einer der großen Gewinner der Draft Night und das ist ja auch mal spannend, nachdem wir die letzten Jahre abgeliefert sind, weil sie tatsächlich sich entschieden haben, wirklich den 10. Pick, wo du ja schon auf jeden Fall noch solide Potenzial bekommen hättest, zum unter anderem war ja Malik Monk der einzige, der jetzt wirklich seriös gedroppt ist, der noch zur Verfügung stand, aber da haben sie downgetradet für 15 und 20 und sind halt wirklich für viele die Gewinner, Justin Jackson hat 15. Ganz ehrlich, kann ich nicht viel zu sagen, aber Harry Giles, das hat Tobi ja auch in der letzten Episode gesagt, das ist jemand, der war zu Highschool-Zeiten, war ja noch für viele der Beste, wenn nicht sogar der Zweitbeste dieses Jahrgangs und wegen seiner Verletzung jetzt halt tief gefallen, aber es ist jemand, der auf jeden Fall Potenzial mitbringt, besser zu sein als derjenige, den du an 10er gepickt hättest, also von daher die Kings viel richtig gemacht und wie gesagt, das kann er doch freuen, dass es da zumindest ein bisschen besser wird.
Man möge mir den Fauxpas verzeihen, du hast völlig recht, ich habe mich noch nicht besonders intensiv damit beschäftigen können, seit ich wieder da bin. Ich habe noch so ein bisschen mit Hurricane-Nachwirkungen zu kämpfen. Dafür kann ich einen anderen Job erfüllen und kann hier live tickern, denn tatsächlich kriegen offenbar, wenn man der LA Times glauben darf, kriegen die Clippers auch noch den Mann mit einem der, ich würde spontan sagen, Top-3-Namen der Liga tatsächlich auch noch mit ins Paket. Montrezl Harrell landet anscheinend auch noch bei den Clippers. Also finde ich erstmal eine schöne Geschichte. Ja, was wollte ich noch sagen? JJ Redick signed nicht mit den Clippers, ist jetzt anscheinend auch offiziell durchgesickert. Auch das haben wir vorhin schon mal thematisiert. Wenn ich schon vom Draft keine Ahnung habe, kann ich wenigstens ein bisschen live tickern, ist ja auch was.
Ja, und dann nochmal Thema Charlotte Hornets. Wir hatten ja eben Dwight Howard angesprochen. Ist auf jeden Fall auch ein schöner Move, weil die jetzt Malik Monk bekommen, der wirklich für viele ein NBA-ready Shooting Guard ist, spektakuläre Athletik, einen guten Dreier mitnimmt. Von daher auch die Hornets, Thema League Pass, also ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ist ein deutliches Upgrade.
Kemba Monk Howard hört sich auf jeden Fall an, als könnte man sich das mal anschauen. Bin ich bei dir?
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, ansonsten müssen wir zu dem Draft nicht sagen. Ein bisschen spannend wird's. Das wurde ja auch zu Recht noch von einem Hörer von uns. Uns zur Last wirklich, keine Ahnung, mein Gott, ich würde sagen, wurde sich beschwert, völlig zu Recht, da hatten wir schon den Draft-Experten dabei und da haben wir es alle vergessen über natürlich den Deutschen, beziehungsweise die Deutschen, am Ende ist es ja glaube ich nur der Deutsche geworden, das war auch schon wieder krachig, Isaiah Hartenstein, auch bei den Rockets, ja von den Rockets gepickt worden, soweit ich weiß, ist da auch, vielleicht ist der ja auch in dem Trade noch involviert, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eher wirklich ein Stash-Kandidat, den wir jetzt in der nächsten Saison noch nicht in der NBA sehen werden, aber wer weiß, vielleicht sind die Rockets jetzt ja auch so dünn, dass Isaiah Hartenstein in der nächsten Saison Playoff-Minuten spielt, wer weiß.
Also erstmal möchte ich mich ein bisschen aus der Verantwortung stehlen. Ich habe Isaiah Hartenstein nicht im Podcast vergessen, sondern du, Fünkli, musstest spontan Spargel essen. Und ich finde, da kann man auch mal nachsehen, dass wir das dann nicht mehr auch noch thematisiert haben. Wir haben ja da im Podcast schon gesagt, dass wir dann vielleicht bei zugegebener Zeit nochmal so einen kleinen Rückblick wieder mit Tobi machen werden und schauen werden, wie es dann am Ende gelaufen ist. Dann können wir uns auch mit Isaiah Hartenstein nochmal beschäftigen. Ich würde auch eher denken, dass der jetzt nächstes Jahr noch nicht wahnsinnig viel NBA-Licht sehen wird. Aber wer weiß, die Rockets sind ultra dünn, erst recht, wenn Montrezl Harrell jetzt auch noch weg ist. Vielleicht wird er direkt ins kalte Wasser geworfen und darf da mit den Stars im Backcourt spielen. Wer weiß es denn schon? Ansonsten.
Ja, die sind aber jetzt mal ehrlich, die sind unfassbar dünn jetzt. Und wenn du vor allem jetzt mit weiteren Gerüchten kommst, weil in jedem weiteren Deal, wenn du schon über Paul George sprichst, muss Clint Capella irgendwie mit drin sein. Und da bin ich schon mal gespannt, wie das weitergeht irgendwie auf den großen Positionen. Also da von der Bank wird man jetzt natürlich hoffen, dass Chris Paul so viel Kredibilität mitbringt, dass da einige irgendwie auf den Bandwagon damit aufspringen werden. Vielleicht spielt David West ja nächstens auch bei den Rockets, würde irgendwie passen. Dann hat er da auch so langsam alle Contender durch. Da musst du jetzt schon ein kleines bisschen drauf zählen.
Ja, würde ich soweit unterschreiben. Ich kann schon wieder ein bisschen live tickern, mein Lieber. Das gefällt mir richtig gut. Wir sollten öfter so.
Wir bleiben noch eine Stunde drauf und nehmen einfach
jede ganze noch eine Stunde drauf. Ich nehme jetzt die Worte des für mich offiziellen Teufels in den Mund. Ich habe eine sehr ausgeprägte, auf einer distanzierten professionellen Ebene Verachtung für Stephen A. Smith. Ich kann den Typ einfach nicht riechen. Aber er reportet zumindest mal, dass wenn Carmelo Anthony tatsächlich ein Buyout von wem auch immer bei den New York Knicks, wer auch immer dann die Entscheidung trifft, bekommen sollte, dann würde er sich selbstverständlich auch James Harden und CP3 anschließen.
Wow.
Weiterhin twittert natürlich auch Brian Windhorst, den ich dann doch für 300 Mal seriöser einstufen würde, dass sie sehr, sehr hart da hinterher sind, Paul George tatsächlich auch noch mit ins Boot zu holen. Also es bleibt spannend. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre das noch nicht das Ende bei dem, was da in Houston passiert. Ein, zwei Cash-Moves gab es auch schon zwischendurch, um das Cap so ein bisschen flexibler zu gestalten. Also wer weiß, vielleicht passiert da tatsächlich noch der nächste Blockbuster.
Boah, also das wäre ja wirklich
Mello wäre doch stabil.
Mello wär sehr, sehr gut. Also wirklich Ryan Anderson ein super Premium. Na gut, natürlich nicht so ganz der stabile Dreierschützer, aber das wäre natürlich ein Move, den wir uns ja, glaube ich, auch alle wünschen, dass er vernünftig ist, eine kleinere Rolle annimmt und dann wirklich vernünftigen, sinnvollen Basketball spielt. Also das wäre schon krank.
So ist das. Müssen wir noch über den Knicks reden oder können wir das an dieser Stelle ausblenden, was da gerade los ist?
Ja, ist ganz schwierig, aber sollte zumindest vielen Knicks-Fans die Hoffnung geben, dass sie diesen schwachsinnigen Plan irgendwie Kristaps Porzingis für wahrscheinlich ein schwaches Paket irgendwie abzugeben, dass der jetzt wahrscheinlich erstmal aufs Eis gelegt wurde und wahrscheinlich, die Berichte werden jetzt ja durchsickern, bestimmt kein kleiner Punkt war bei dieser Aktion, dass du jetzt wirklich spontan da die Reißleine ziehst. Wenn du mitbekommst, okay, jetzt hat sich Phil Jackson das irgendwie in den Kopf gesetzt und ist einfach persönlich beleidigt von dieser Kristaps-Aktion, die ja völlig vertretbar war, dass er da wirklich sein Exit-Meeting nicht mehr mitgenommen hat und gesagt hat, so, ich will jetzt einen Kopf frei bekommen, das ist mir hier zu blöd hier. Absolut völlig zu Recht, dass er das gemacht hat. Und dass da jetzt wirklich diese Berichte kamen, dass Phil Jackson da wieder, keine Ahnung, sich echauffieren wollte oder absolut sinnlos. Also von daher, ich verstehe es, dass der Zeitpunkt keinen Sinn macht und dass das auch große Lücken hinterlässt. Aber ich denke mal, dass es notwendig war und auch absolut richtig war. Und jetzt kommen ja auch schon wieder viele Wünsche. Eventuell sehen wir einen David Griffin, der da reinswoopt. Eventuell sehen wir einen Sam Hinkie, der übernehmen könnte. Das wäre natürlich auch geil. Also von daher denke ich mal, dass die Knicks da schon irgendwie Schadensbegrenzung am Ende des Tages betrieben haben.
Vermutlich, ich mache trotzdem, weiß ich nicht, jeden Tag 3 Kreuze und 5 Stoßgebete gen Himmel, dass ich nie emotional mit den Knicks irgendwie involviert war und da nicht zufällig Fan geworden bin, was gut hätte sein können. Das ist ja einfach, da ist es wirklich ein Scherbenhaufen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Phil Jackson erst irgendwie einen längerfristigen Vertrag zu geben, ihn dann die Draft vielleicht mehr oder weniger machen zu lassen, um ihn dann kurz vor der Free Agency dann doch irgendwie wegzuschicken. Vertretbar für mich, komplett vertretbar und überfällig, erst recht nach den Eskapaden rund um Kristaps Porzingis, dass du da ernsthaft irgendwie in Erwägung ziehst oder zumindest kommunizierst, dass man ihn traden könnte, dass er und Melo sich wahrscheinlich nicht irgendwie jeden zweiten Abend zum Abendessen treffen, ist auch kein großes Geheimnis. Also das ist jetzt, glaube ich, erstmal eine positive Nachricht, dass die Personalie da abgeschlossen ist. Das war, was hat er jetzt, 60 Millionen für 3 Jahre oder was bekommen? Herzlichen Glückwunsch. Also das waren, ich habe mal gesehen, letztens, das wurde runtergegangen. Ich glaube, $50.000 am Tag hat er verdient. Finde ich recht stabil. Also davon kann man auf jeden Fall leben für so einen Job, wo du dir nicht mal jedes Auswärtsspiel irgendwie anguckst, dass ich glaube, das übergeordnete Problem da nach wie vor mit James Dolan nach wie vor im Boot sitzt, ist glaube ich auch kein großes Geheimnis. Also wie viel besser kann es werden, wenn derjenige, der dann am Ende wirklich die Entscheidung trifft, sich da auch nicht gerade mit rumbekleckert hat die letzten Jahre, muss man dann auch mal sehen. Aber vielleicht ist es so ein kleiner Lichtstreif am Horizont, dass zumindest die Personalie jetzt da mal erledigt ist. Aber ansonsten traue ich dem Braten dann noch nicht so richtig, dass es für die Knicks irgendwie in ruhigere Gefilde gibt. Nichtsdestotrotz hast du mit Porzingis eins der 3, 4 interessantesten Assets der ganzen Liga. Also ganz so düster ist es ja doch nicht. Und Willy Hernan Gomez haben sie auch noch, den ich nach wie vor absolut stabil finde. Also ich glaube, ganz so düster ist es dann doch nicht, aber es ist schon eine triste Entwicklung in New York.
Kann man nichts hinzufügen. Also ich hätte es tatsächlich auch wieder aus rein Liga-Dynamics-Perspektive, hätte ich es natürlich spannend gefunden, wenn wir tatsächlich diesen Kristaps-Deal gesehen hätten und den irgendwie potenziell in Grün bei den Celtics. Auch das wäre ein absolut spektakulärer Move gewesen. Hätte ja wie die Faust aufs Auge gepasst, finde ich. Aber mal schauen, vielleicht sehen wir doch noch einen Move. Es bleibt spannend, wie man, glaube ich, merkt hier während der Episode.
So ist das. Damit sind wir, glaube ich, tatsächlich durch, was den übergeordneten NBA-Talk angeht, den wir jetzt abhandeln mussten. Mein Kopf ist definitiv leer, aber ich fand es eine bummelige Ausgabe bisher. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Off-Topic hinten ran, oder willst du mir noch irgendwas erzählen?
Ja, vor allen Dingen ist halt geil, man sieht jetzt natürlich bei Twitter hier auch die ganze Zeit, wie dann auch Podcast-Kollegen jetzt irgendwie twittern, ja, heute kommt dann noch ein Emergency-Pod und wir halt so, ja, erster Bitches, so, ne? Das ist halt richtig geil.
Nichts dafür getan, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, aber da kann man auch mal mitnehmen, finde ich.
Ja, definitiv. Ja, ansonsten kannst du ja noch einen kleinen Schwank, denke ich mal. Jetzt sind wir ja, Off-Topic sollte ja eigentlich ein großer Punkt sein in der Off-Season. Man merkt jetzt schon, wir werden, glaube ich, gar nicht so viel Zeit geschenkt bekommen dafür. Aber spätestens, wenn wir auch mal wieder 2, 3 Mal in einer Woche machen, dann wird da natürlich auch wieder viel Zeit sein. Aber erzähl doch mal ein bisschen, weil tatsächlich, du hast mir auch noch nicht viel erzählen können. Das ist das erste ausführliche Gespräch, seitdem du aus dem Loch da wirklich, aus dem Norden, aus dem Niedersachsen da wirklich, keine Ahnung, vom Hurricane wieder herkommst. Von daher erzähl doch mal ein bisschen.
Erzähl doch mal ein bisschen, ist immer so ein, ach Mann, ich brauche ein bisschen.
Wie viele Biere hast du getrunken? Führung. Komm, die meisten haben jetzt vielleicht schon abgeschaltet.
Das können wir machen.
Komm, Over-Under, wie viele Tage warst du da? Ich gebe dir mein Over-Under und du darfst.
Moment. Also angereist sind wir theoretisch, da ich auch fahren musste, das ist die erste Randgeschichte. Das
wichtig,
die
nicht so gut wichtige war. Info.
Also ich bin angereist, beziehungsweise auf dem Gelände angekommen, also andersrum. Ich konnte anfangen, Bier zu trinken, ich glaube Donnerstag rund um 16 Uhr und habe aufgehört am Sonntag rund um die gleiche Uhrzeit, weil ich am Montag wieder fahren musste. Sprich, effektiv hatte ich dann, 3 Tage Zeit, um Bier zu trinken.
Okay, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Donnerstag halben Tag, Freitag hast du richtig Gas gegeben, Samstag war dann morgens wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da bist du am Nachmittag erst warm geworden. Sonntag hast du natürlich dann so ein bisschen Halbgas völlig zurecht gemacht. Das sind trotzdem 4 solide Tage, an denen du Bier trinken konntest.
Nee,
reden wir? Reden
3,5 von Bomben ungefähr. Nee, wir reden von 0,33 pfandfreiem Carlsberg.
Ui, das ist natürlich auch nicht schlecht. Carlsberg magst du auch. Das ist natürlich auch eine wichtige Info. Von daher würde ich denken, dass du, also ich würde mein Over-Under jetzt einfach mal ganz vorsichtig bei 84 Bier setzen und glaube, dass ich das overnehme.
Nee, also das tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Also das habe ich dann doch nicht ganz hinbekommen. 84, Gottes Willen. Also wirklich, jeden Tag eine Palette reingepfercht oder
was? Das tut man nicht so, als ob das irgendwie total undenkbar ist.
Nein, also ich hätte mein persönliches Over-Under ohne, das müssen wir auch mal wieder Disclaimer dazu sagen, dass wir Alkohol glorifizieren wollen, aber mein Gott, es ist ein Festival, es gehört dazu. Trinkt halt erst verantwortlich, wenn ihr erwachsen seid oder wenn ihr in der Lage und erlaubt seid, das zu tun. Bei ungefähr 60 hätte ich es, glaube ich, angesetzt, weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es durchaus auch noch den einen oder anderen Schnappes gab, den ich mitgetrunken habe und mich dann nicht
mehr an Bier gehalten hab. Lallst schon nur von deinem Erzählen, man könnte ja denken, du hast jetzt schon wieder einen drin.
Hab ich leider nicht, also es war schön. Also es war tatsächlich, die Anreise war schwierig, weil wir Donnerstag eigentlich sehr, sehr früh losgefahren sind, ich mir einen Anhänger und Auto von meiner Besten abgeholt habe und dann gefahren bin. Also sprich, eigentlich wären wir um 12 oder so ähnlich im Gelände gewesen oder um 11 wahrscheinlich sogar. Dann gab es einen akkuraten Todesguss, also wirklich vom Allerfeinsten. Kurz vor uns auf der Straße hat es einen Baum zerlegt, da sind wir tatsächlich, ich würde sagen, ungefähr eine halbe Minute einem größeren Unglück entgangen. Also wenn der auf ein Auto gefallen wäre, wäre das Ding auf jeden Fall platt gewesen, inklusive aller Insassen. Da haben wir richtig Schwein gehabt und dann das Gelände später geöffnet, wie das halt immer so ist. Es ist halt Hurricane-Wetter, da kannst du halt die Uhr nachstellen. Egal wann das Hurricane ist und wenn du das irgendwie Mitte August in der Sahara machst, es wird scheiße regnen. Es ist halt so, es gehört dazu. Man weiß es vorher, man hofft immer noch, dass es diesmal anders wird. Aber so ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Insofern war die Anreise mal wieder so ein bisschen kritisch. Aber ansonsten, wir hatten ein Weltklasse-Camp. Das kann ich mal wieder dazu sagen. Für mich war das Booking in diesem Jahr, ist, glaube ich, mein 8. Hurricane gewesen. 7., 8. irgendwie so. Ich glaube, 8. Booking Vollkatastrophe, also absolut unterirdisch, Preis-Leistungs-Verhältnis katastrophal für das, was man da wirklich mittlerweile latzt, war
waren was die meinst du denn eigentlich damit? So, da muss ich direkt mal unterbrechen. Du bist ja ein Medienfuzzi und natürlich haust du damit so Begriffen um dich herum, aber trotzdem, also du hast mir das auch schon geschrieben und ich hatte ehrlich gesagt wirklich null Idee, wovon du redest. Was meinst du genau, wenn du meinst, das Booking war eine Katastrophe?
Das Booking waren, damit meine ich das Line-Up, die gebuchten Bands, die das Hurricane dort hat auftreten lassen, waren unterirdisch im Vergleich zu dem, was man dafür an Pedunsen rauslunzen musste. Das wollte ich damit eigentlich gesagt haben. Das Line-Up war scheiße. Das war einfach, also mit Abstand das Schlechteste der letzten 8 Jahre. Das war echt für mich, also hat natürlich auch mal was mit persönlichem Geschmack zu tun, aber auch so, was die, ja, ich sag mal, was die Bands in ihrer Prime oder drüber hinaus angeht, da haben sie jetzt relativ viel dieses Jahr wirklich an so ein bisschen, ja, ein bisschen in die Mottenkiste gegriffen. Also ein Headliner war Green Day. Fand ich nie geil, fand ich immer relativ scheiße. Ehrlich gesagt sehe ich aber ein, dass die ihre Berechtigung haben, weil man die mag irgendwie. Aber die haben halt das letzte gute Album auch irgendwie vor, weiß ich nicht, 18 Jahren oder was mal rausgebracht. Blink 182 fand ich immer irgendwie, weiß ich nicht, personifizierter Fußpilz. Fand ich schrecklich, kann ich mir nicht anhören. Hat für mich mit Rockmusik auch einfach mal gar nichts zu tun und sind auch schon 15 Jahre über ihre Prime hinaus. Also das waren zwei der Headliner, aber für mich echt sehr, sehr frustrierend. Ich habe mir dann tatsächlich Green Day im Sitzen, weil wir in so einem kleinen VIP-Zelt sitzen konnten, zum Glück habe ich mir das angeguckt und es war, da muss ich fast froh sein, es war erwartbar eine Vollkatastrophe. Also es war wirklich von vorne bis hinten trist und traurig und schlecht und langweilig. Also da war auf jeden Fall gar nichts los. Ansonsten dritter Headliner war Casper und das war für mich auch tatsächlich schon Festival-Highlight. Habe ich schon mehrfach gesehen, feiere ich sowieso ohne Ende, war das Abschlusskonzert am Sonntagabend, 22 Uhr. Sprich, das komplette Gelände, wer noch anwesend war, war vor seiner Bühne und der hat das Ding komplett zerlegt. Also das war eine absolute Sensation, auch charakterlich ein geiler, demütiger, freundlicher Typ, der das einfach genossen hat, vor so vielen Leuten da Musik machen zu dürfen. Das war auf jeden Fall geil. Ansonsten, ja, ich kann ja gleich noch mal ein bisschen reingehen, was ich mir noch angeguckt habe, aber da war tatsächlich nicht viel. Ich habe noch nie so viel Zeit am Zeltplatz und außerhalb des Festivalgeländes verbracht wie in diesem Jahr. Aber das heißt nicht, dass das Festival nicht geil war. Es war eine absolute Sensation, hat großen Spaß gemacht. Es sind ein paar Dinge passiert, die ich gleich erzählen muss. Aber erstmal hast du die Chance, noch irgendwo hier rein zu grätschen.
Also für mich wäre das die absolute Vollkatastrophe gewesen. Also Blink 182 haben ein, zwei Songs, die ich mir auf jeden Fall immer wieder gerne anhöre. So zum Beispiel I Miss You, glaube ich, so ein Klassiker, der immer mal wieder geht. Aber ansonsten ist das natürlich gar nichts. Also auch gerade Green Day, Vollkatastrophe. Und dazu kommt auch noch, dass ich Casper halt auch richtig scheiße finde. Also geht mir ja, voll auf den Sack, den die Mucke. Halt. Kann ich nicht ab, aber ich kann es nachvollziehen, dass Gus es gut findet, ich kann es auch nachvollziehen, dass andere Leute es gut finden, aber ich würde mir die Mucke halt auch nicht freiwillig reinziehen, von daher hört sich das ja nicht so gut an.
Man muss erstmal ein stabiles Negativ-Shoutout an mich geben, denn ich habe es tatsächlich geschafft, trotz eines sehr entzerrten Zeitplans, würde ich mal sagen, weil ich mir nicht wie in den ersten Jahren jeden Tag 6 bis 8 Bands, sondern nur noch irgendwie 2 bis 3 angeguckt habe, habe ich es geschafft, von den 4 Sachen, die ich unbedingt sehen wollte, 3 nicht zu sehen. Also das ist aller Ehren wert. Habe ich irgendwie
die wären verkackt. Gewesen?
Die wären Fatoni tatsächlich gewesen, also Deutschrap, sehr, sehr geiler Typ tatsächlich, hat sehr gute Lines dabei, hör mal rein, ist ein guter Mann, sagt auch der gute Krugo, der hier für unsere musikalische Begleitung zuständig ist immer wieder, ist ein sehr guter Mann, hat auch sehr gute Kritiken für den Auftritt bekommen, ich leider nicht gesehen, die anderen beiden wissen, ich kenne, ich wollte Xavier Rudd hören, das ist so ein etwas langhaariger, australischer, glaube ich, Singer-Songwriter, ziemlich geil wäre das gewesen. Rampy, ein DJ, den ich mega gern gesehen hätte, auch verpasst. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ja, was habe ich zu erzählen? Ich habe noch ein, zwei Randnotizen zu erzählen. Tatsächlich, ja, eine schönere, beziehungsweise, weiß ich gar nicht genau, wie die Storyline war, aber es war so ein bisschen eine Begegnung, die einem nicht immer wieder widerfährt. Ist Martin tatsächlich Kumpel von mir passiert, ist schön aufs Dixie mit Vollstrom. Mach die Dixie-Tür auf, morgens um, frag mich was, machst die Tür auf, willst eigentlich nur an deine kleine Pissrinne gehen, pennt da halt einfach jemand mit runtergelassener Hose, Dixie-Tür auf und richtig schön am Schlafen. Fand ich irgendwie eine schöne Geschichte, wie man das schafft, auf dem Dixie zu pennen, also einigermaßen seltsam. Ansonsten muss ich nochmal sagen, und auch wenn wir uns bei, weiß ich nicht, 3 bis 8 oder 3 bis 80 Fans jetzt unbeliebt machen oder ich mich, ich bin wirklich 8 Jahre auf dem Hurricane, glaube ich, bin jedem Jahr dazu noch auf, keine Ahnung, 3 bis 5 Konzerten unterschiedlichster Art. Ich habe noch nie, wirklich noch nie live so eine erbärmliche Scheiße wie die Antwort gesehen. Es ist unfassbar. Also so, weil ich dachte, ich guck oder höre nicht richtig. Das, mir haben die Ohren geblutet. Hör da einfach mal rein oder vielleicht gibt's auf YouTube schon Schnipsel davon. Ich glaube, es war das Konzert mit den meisten Besuchern, vielleicht gefolgt von Casper beziehungsweise hinter Casper. Das hat sich nicht viel genommen. Aber da waren unmenschlich viele Leute am Sonntag, weil das anscheinend die neue, ich weiß gar nicht, wie ich die Musik beziffern würde, Rap, Elektro, keine Ahnung, ich glaube, man muss das so ein bisschen als Kunstprojekt sehen, weil dass man die Musik ernsthaft gut finden kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die sind so abgegangen, da waren so unglaublich viele Leute, die das gefeiert haben. Google das einfach mal, die Antwort und WOORT hinten, kommen aus Südafrika, sind anscheinend der heißeste Shit, kannte ich vorher nicht. Ein Lied hatte ich doch mal gehört. Ohne Kack, also wirklich in meiner musikalischen Karriere, die jetzt auch schon, weiß ich nicht, 20 Jahre alt ist, noch nie habe ich so einen Müll gesehen. Das musste ich einfach mal loswerden, unfassbar.
Ich weiß zum Glück nicht, wovon du redest, von daher kann ich das jetzt einfach nur so stehen lassen.
Ich werde dir da einfach mal so einen kleinen YouTube-Schnitzel zukommen lassen. Es ist, also, ich weiß nicht, falls unter unseren Hörern einer ist, der die Antwort geil findet, möge er mir erklären, ob mir einfach ein Gen fehlt, dass ich da die Kunst darin nicht erkennen kann oder... Auch gerne, lasst mich einfach wissen, wenn ihr sie genauso scheiße findet wie ich. Das würde mich auch ein bisschen beruhigen. Also gerne eine Rückmeldung zu die Antwort. Ansonsten muss ich tatsächlich die, und jetzt habe ich wirklich die Climax so richtig, richtig schön hinten rausgepresst. Die schönste Geschichte, die mir beim Hurricane jemals passiert ist. Eine der schönsten Podcast-Randnotizgeschichten, die mir jemals passiert ist, muss ich erzählen. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ich habe sie dir noch nicht erzählt. Also du wirst das live und in Farbe erfahren. Darf ich?
Ja, hau raus, Alter.
Pass auf, Linkin Park waren ja auch einer der Headliner, die ähnlich veraltet sind. Muss ich tatsächlich erstmal vorwegschieben. Fand ich okay. Fand ich gut. Es war genau, wie man erwartet hat. Die neueren Sachen im Sinne von die letzten 5 Alben waren genauso eine unfassbar behinderte Drecks-Pop-Scheiße, wie man sie von Linkin Park halt kennt die letzten paar Jahre. Also grausam, unerträglich, absolut schlimm. Die andere Hälfte des Konzerts, und es war wirklich einigermaßen paritätisch gesplittet. Die anderen 50% waren halt die alten Sachen von den ersten beiden Alben, die ich damals mega gefeiert habe, die meine Jugend geprägt haben, als wir damals diese Liste gemacht haben bei den großen 5 Jugendbands. Habe ich sie, glaube ich, vergessen, hätten da reingehört. Also definitiv geil. Ich fand das Konzert gut. Stimmung war gut. Pass auf, bester Festival-Moment ever. Wir stehen bei Linkin Park irgendwo im, weiß ich nicht, mittleren Drittel, hinteren Drittel, keine Ahnung, nicht so ewig weit vorne. Die Zeiten sind irgendwie auch vorbei. Stehe ich da mit Franzi und es war irgendwie bevor das Konzert losging oder es lief gerade einer von diesen langsamen Kack-Songs, ich weiß es nicht mehr. Steht vor mir ein junger, freundlicher Kerl, dreht sich um und meint, du, sag mal was. Einfach irgendwas.
Ja, keine Ahnung, ich weiß, in welche Richtung es geht, geil.
Ja, ja, ja. Und ich auch nur, was soll ich jetzt sagen? Moin, Bier, keine Ahnung. Guckt er mich an und sagt, du machst einen Basketball-Podcast, oder? Ich, boom, instant Gänsehaut, Franzi neben mir, Tränchen in den Augen, glaube ich, vor Freude, weil das tatsächlich das erste Mal ist, dass ich nur anhand der Stimme auf offener Straße erkannt wurde, war es der gute Yannick offenbar, wie sich rausgestellt hat. Ich habe ihm das monströseste Shoutout versprochen, was ich jemals ausgesprochen habe und das meine ich auch so, ein unglaubliches Shoutout, Yannick, ein super sympathischer junger Kerl, wir hatten leider dann nicht Zeit, da irgendwie wahnsinnig viel zu sprechen. Ich soll dich grüßen, das hat er mir damals noch gesagt, das weiß ich.
Das freut mich.
Schon eine ganze Weile, hat er gesagt und feiert das auch irgendwie entsprechend, was ich natürlich geil finde. Und dann, das ist eigentlich das Allerbeste, muss ich dem Yannick noch ein massives Shoutout geben. Was er zum Abschluss gesagt hat, war einfach nur, kannst du mir einen Gefallen tun? Und ich nur, ja klar, Alter, also was soll ich machen? Sag bitte einmal stabil. Also wirklich. Und dann habe ich stabil gesagt und wir haben uns beide gefreut und es war ein wunderschöner Moment. Vielleicht habe ich auch deshalb Linkin Park ein bisschen glorifiziert, weil ich den Rest des Tages und des Wochenendes einfach in so einer beseelten Stimmung gewesen bin, weil ich das einfach eine wunderschöne Begegnung fand und sensationell cool fand. Also das größte aller Shoutouts, größer als das für den Vögli oder wen auch immer, hat der gute Yannick verdient. Sensationelle Begegnung.
Ja, Alter, das geht runter wie Öl, ne? Das ist auf jeden Fall geil. Ich hatte ja auch schon, habe ich auch erzählt, auf Northern Night das Vergnügen, den Tobias, einen Hörer kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall, da freuen wir uns ja auch in Zukunft drauf. Deswegen sagen wir es ja immer wieder, wenn ihr uns seht, auf jeden Fall ansprechen und dann freuen wir uns drauf. Und das muss auf jeden Fall auch mal der Fall sein, dass wir tatsächlich irgendwie mal so ein Community-Treffen oder so mal organisieren, damit wir endlich auch mal die Gesichter von unseren Hörern einfach mal sehen, wirklich sehen, was da für Personen hinterhören. Wir kriegen ja sehr viel von euch mit und auch immer so geile Rezensionen. Matt hat auch eine absolute Community-Legende, hat, glaube ich, letztens bei Facebook uns eine Rezension geschrieben und hat gesagt, es ist nicht, als ob man irgendeinen Podcast hört, sondern wirklich, ob man zwei guten Freunden die ganze Zeit zuhört. Das sind natürlich Dinge total geil und da freuen wir uns ja auf jeden Fall auch drauf, mal ein bisschen mit euch interagieren zu können. Von daher ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wirklich auch einen Großteil unserer Community einfach mal begegnet sind.
Ja, so ist das. Also es war einfach ein wunderschöner Moment tatsächlich. Ich fand es einfach sensationell. Und was die Bewertung anspricht, wir haben ja da noch letztens eine mal bekommen, die ich eigentlich auch mal vorlesen wollte, auch so ein Highlight. Also vielen, vielen Dank dafür. Es freut uns, wenn wir da positive Bewertungen kriegen, auch wenn da noch ein bisschen Text mit dabei ist und man ein bisschen was dazu schreibt, ist auf jeden Fall sensationell. Also hat das Hurricane für mich perfekt abgerundet. Mehr habe ich zu den Wochen noch nicht zu erzählen. Alles andere sind Dinge, bei denen ich mich entweder strafbar mache oder jegliche Credibility hier verspiele. Also da kann ich nichts weiter zu sagen, was an diesem Wochenende noch passiert ist. Aber es war gut und ich kann jedem nur empfehlen, mal so eine Erfahrung mitzumachen, auf ein Festival zu fahren. Ob man jetzt die Mucke mag oder Peng, das Ganze drumherum ist einfach eine extrem geile Geschichte.
Das ist auch so, muss ich auch nochmal betonen, muss man auf jeden Fall machen. Das ist immer so, man denkt sich teilweise mal, was tatsächlich mich auch immer ein bisschen auffällt, was ich immer total Katastrophe finde, ist für etwas zu zahlen und zwar nicht zu wenig Geld, was irgendwie erst in 4 Monaten ist. Ich hasse das. Ich glaube ohne Scheiß, wenn ich einfach immer die Option haben würde zu sagen, okay, morgen ist das Hurricane, ich fahre da hin und kann dann bar irgendwie meine, ich weiß nicht, wie viel sind es inzwischen, 150, 60, 70?
Ja, irgendwie so.
Ja, wenn ich die dann zahlen müsste, das würde ich machen. Das würde ich wirklich oft machen, dann wäre ich auch wesentlich öfter bei einem Festival gewesen. Aber für mich ist tatsächlich immer diese Blockade, ein paar Monate vorher diesen Geldbetrag zu beweisen. Also finde ich einfach scheiße, aber ich muss auch sagen, es lohnt sich. Auch ich war schon auf 1-2 Festivals und es ist jedes Mal geil, wenn du mit den richtigen Leuten da bist, dann ja. Also natürlich, Wetter hat ja mal wieder nicht so richtig gestimmt, hast du gesagt, aber auch selbst dann ist es trotzdem geil.
Ja, es ist völlig egal. Schlechtes Wetter gehört dazu. Man ist einfach das ganze Wochenende in so einer grundlegend positiven, ja, Grundstimmung, dass man einfach sich davon nicht unterkriegen lässt und alles feiert und alles zelebriert, wenn man mit den richtigen Leuten da ist. Dann ist auch egal, wenn man sich so ein Fuck wie die Antwort angucken muss, ganz ehrlich. Also nochmal der Aufruf, bitte lasst mich wissen, ob ich irgendwas verpasst habe oder ob ihr die auch so scheiße findet, wo die ganzen Leute herkommen, die sich den Kack angehört haben. Unglaublich.
Ja, blenden wir jetzt nochmal kurz aus die Antwort und hören dann einfach mit dieser schönen Geschichte, die du eben erzählen konntest, hören wir mit so einem richtig schönen Upper auf und runden hier diese gelungene Episode, denke ich mal, ab fast 2 Stunden mal wieder. Ist ja echt eine Throwback-Episode. Hatten wir lang nicht mehr, dass wir die 2 Stunden angekratzt haben. Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Riesen-Shoutout an dich. Shoutout an der Vögli.
Ja, Shoutout an der Vögli.
Weil wir lange kein Vögli mehr gemacht haben, müssen wir auf jeden Fall auch mal dringend machen. Gerade auch Thema Off-Topic, dass wir wirklich mal so ein bisschen so eine Fragenrunde machen, aber gar nicht unbedingt immer so NBA. Also das ist dann oft auch, dass sich viele Dinge wiederholen, aber ich glaube, so eine Off-Topic-Vögli-Runde könnte ganz lustig werden.
Ja, bin ich auf jeden Fall dabei, habe ich Bock drauf. Und jetzt Richtung Off-Season passt das ja eh ganz gut rein. Noch ein Shoutout an Yannick, einfach weil der Mann sich das verdient hat.
Ja, von mir auch. Stabiler Typ, denke ich. Haut rein.
Ja, haut rein.
Ins Gesicht von Stoudemire.